Max, wir müssen reden.
Mein Bier.
Bitte schön.
So.
Norbert, wir müssen auch reden.
Prost.
Prost.
Warte mal.
Und.
Geiler Anfängerfehler, so richtig von uns mal wieder,
Ah, das
das
ist
nicht
klar.
vorher zu machen, das Mikro ein bisschen höher, dass es nicht am Hemd schrammt.
Ich habe zum Husten weggedreht.
So.
Ah ja, das
Prost.
ist gut, aber.
Zum Wohl.
Prost.
Prost.
Cheers.
So, und vielen Dank und Prost auch dem Publikum. Wir müssen auch
Genau.
reden. Einen kleinen
Mach mal,
Applaus.
oh! Ich wollte gerade sagen, macht mal Geräusche, sonst glaubt uns das doch wieder keiner. So.
Willkommen bei WMR 106, war das?
116.
116, 100, sorry.
Warte,
116.
116, ja.
Wir sind hier gerade bei der Wikimedia e.V., das ist in Berlin die, die steingewordene Wikipedia sozusagen. Nein, das ist der Verein, der im Endeffekt zur Förderung des freien Wissens und der Wikipedia gegründet wurde. Und die haben uns Gott sei Dank und sehr netterweise diese Räumlichkeiten gestellt. Sie haben uns dieses tolle Equipment zur Verfügung gestellt, also die Wikimedia und Ralf Stockmann, vielen Dank. Das ist seine Infrastruktur, auf der wir das machen. Und wir haben natürlich einen wunderbaren Gast eingeladen. Das ist Norbert Schepers. Norbert Schepers ist Mitarbeiter bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das ist die politische Stiftung der Linkspartei. Und er ist Drohnenexperte. Wir haben schon ein paar Mal ihn referenziert, wenn wir über Drohnen gesprochen haben in unserem Podcast. Und wir haben dabei blöderweise manchmal seinen Namen falsch ausgesprochen.
Wir sind drauf gekommen. Wir sind auf deinen Namen gekommen, glaube ich.
Genau,
Ihr habt
genau.
eine Viertelstunde gerätselt.
Ja, wir haben hergeleitet.
Das Problem ist, wir kennen halt auch einen Andreas Schepers. Ja,
Wir
und
kennen.
das ist immer so dieser Mindfuck, wenn man irgendwie Norbert, Andreas und so weiter. Jedenfalls sind wir total froh, dass du da bist und endlich einmal uns erklären wirst, was das alles auf sich hat mit den Drohnen. Aber erstmal wollen wir kurz über dich reden. Wie ich in deiner Wikipedia-Seite gelesen habe, nein.
Gibt es nicht.
Sorry. Genau, ich wollte ganz kurz jetzt erstmal damit anfangen, dass du dich vorstellst. Wer bist du? Was hast du? Wo kommst du her? Was ist dein Background? Und ja.
Ja, guten Abend erstmal von mir. Norbert Schepers heiße ich, wie gesagt. Ich lebe in Bremen, ich arbeite da für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich organisiere dort politische Bildung. Ich bin sozusagen gar nicht als Drohnenexperte eingestellt, das mache ich einfach als Nebenstrang meiner Arbeit. Und wie bin ich? War das gut zu hören?
Jetzt besser, ja.
Okay. Und wie bin ich drauf gekommen? So ein Beschäftigungsfeld für mich war immer sozusagen Zusammenhänge, wie verändert sich Gesellschaft, wenn sich Technik verändert? Was sind da die Wechselwirkungen? Und da lese ich relativ viel, schreibe vielleicht gar nicht so viel darüber, aber bin dann eben wirklich so vor 5 Jahren ungefähr über dieses Drohnenthema, 5, 6 Jahren gestolpert. Und das meiste kann man tatsächlich darüber auch in den USA lesen. Und mittlerweile ist die Debatte sozusagen überall weltweit angekommen, aber damals war das wirklich noch so eine Art, ja, geheimer Krieg, wie viele sagen. Und ich fand das eben faszinierend, das auch irgendwie Menschen zu erklären und darüber ins Gespräch zu kommen, weil man da sehen kann, wie die Entwicklung von Technologie eingebettet ist in die Entwicklung von Konflikt in diesem
Aber
Fall.
ich würde ganz gerne nochmal
Genau.
zurück, noch ein bisschen zurück zu dir, weil du hast ja, was ist dein Background? Was hast du
Ich bin
studiert?
Politikwissenschaftler.
Du bist Politikwissenschaftler,
Politik,
okay.
ja.
Und genau, und aber womit hast du dich da beschäftigt?
Also was ich in den 90ern viel gemacht habe, war die Auseinandersetzung mit NS-Vergangenheit und wie man als Gesellschaft darüber redet und das reflektiert, wie Erinnerungspolitik sozusagen daraus entsteht.
Wie bist du zur Rosa-Luxemburg-Stiftung gekommen?
Und gut, da kann ich gerne plaudern. Ich bin in den 90er Jahren eher so linksradikaler Aktivist gewesen. Antirassismus war damals sozusagen für uns das Top-Thema. Auch für Leute, die aus so der klassischen Internationalismusbewegung kamen. Und genau, es gab wirklich etwas, was man ja so eine rassistische Welle nennen könnte. Das war anders gelagert, als das jetzt sozusagen mit der AfD und Pegida ist. Aber eigentlich noch viel erschreckender, weil das so, Deutschland wird wieder hässlich, sag ich mal, ein bisschen platt.
Das war in den 90ern, Anfang der 90er
Ja.
da, ne?
Ja.
Rostock, Lichtenhagen und so, ne?
Genau. Und das hat mich vielleicht nicht als erstes politisiert, aber doch sehr nachdrücklich sozusagen auch in bestimmte linksradikale Zusammenhänge getrieben. Sozusagen ein paar Jahre später hatte ich verschiedene politische Strafverfahren. Die sind alle eingestellt worden, erste Klasse. Das kann man sozusagen von daher auch locker erzählen. Aber zwei Leute aus meinem Soli-Komitee sind dann damals, haben das Abenteuer unternommen, in die PDS in Westdeutschland reinzuschnuppern und fragt mich doch mal, guck da mal ein bisschen mit, was wir da so machen. Musste gar nicht viel machen, das war schrecklich. Das kennen vielleicht Leute, die sich da damals in solchen Kreisen bewegt haben, auf ihre Version. Aber das Interessante war einfach, ich habe dann mit anderen Leuten zusammen so einen Bildungsverein gegründet. Damals hat die Linkspartei sozusagen nach über acht Jahren Klagen gegen die Bundesrepublik eine eigene politische Stiftung bekommen, eben auf der Grundlage, dass sie wie die anderen Parteien im Parlament ist, eben damals als PDS. Und gut, das haben wir relativ viel breites Programm gemacht, sehr bewegungsorientiert in Bremen. Und das hat mich letztendlich auch irgendwie in diesem Dunstfeld Linkspartei gehalten.
Bewegungsorientiert?
Also ja, also was weiß ich, Antifa, Antira, ne, Leute, die sich irgendwo engagiert haben. Ich dachte, so in dem Sinne.
Physische Bewegung.
Eins, zwei.
Okay. Ah, sorry, ja, das ist tatsächlich Polit-Slang. Ja?
Okay.
Also, meint soziale Bewegung, also dass man eben ein Programm gemacht hat, wo man ganz viel versucht hat, mit Initiativen zusammenzuarbeiten, die in dem Bereich arbeiten.
Und wie ist das mit den Stiftungen? Also das ist nicht einfach, das macht nicht jede Partei automatisch, sondern wenn du im Bundestag sitzt, dann kriegt die Partei für eine Stiftung Geld oder wie ist das? Oder?
Nee. Nicht automatisch. Also das ist im Prinzip gar nicht gesetzlich genau geklärt, wie das passiert, dass eine neue politische Stiftung entsteht, weil man hatte ja sozusagen in der alten Bundesrepublik ein etabliertes Setting von Adenauer, also von der SPD, CDU-nahen, CSU-nahe und FDP-nahe Stiftungen. Dann kamen die Grünen dazu und nachdem die über zwei Legislaturperioden im Bundestag waren, wenn ich mich recht erinnere, da haben die dann sozusagen das geschafft, die Böll-Stiftung zu kriegen. Und bei der Linken war das dann eben ja quasi von 1990 bis 99 der Weg. Und die Theorie dahinter ist es, dass wenn es eine etablierte politische Kraft gibt in der Bundesrepublik, die sich manifestiert durch Parlamentspräsenz auf Bundesebene und in einigen Landesparlamenten, dann sagt man, die kriegen Geld für politische Bildung, für Wissenschaftsförderung und für Auslandsarbeit. Und dann können die sozusagen ihr Spektrum bespielen. Das ist immer so ein ambivalentes Verhältnis. Man darf nicht zu parteinah arbeiten, weil es gibt ja eine Parteienförderung, die ist anders geregelt, das ist eine andere Logik. Deswegen ist es auch nicht die Stiftung der Linkspartei, sondern der ihr nahestehende Stiftung.
Genau, ja.
Und das wird auch tatsächlich von mehreren Bundesbehörden überprüft, was wir da machen, im laufenden Betrieb zum Teil. Ja, also das ist.
Aber ihr habt auch schon gegenüber normalen Stiftungen, haben so parteinahe Stiftungen schon einige Privilegien, ne?
Naja, also das wird im Haushaltsausschuss des Bundestages festgelegt, welches Geld da fließt. Und das sind dann eben, dann gibt es relativ klare Regeln, Studienförderung. Also
wird das Geld dann proportionsmäßig verteilt? Oder?
Ja. Genau, aber mit vielen Verhandlungsrunden, da gibt es keinen ganz klaren Schlüssel, sondern das hat natürlich was mit Proport zu tun, aber dann im Durchschnitt über vier Legislaturperioden. Was den Vorteil hat, dass wenn mal das Einbrüche gibt in den Stimmverhältnissen,
Das heißt, du musst nicht mal zittern vor der Bundestagswahl, dass du dann deinen Job morgen verlierst oder so.
Genau.
Nicht so wie bei den Parteimitarbeitern, ja.
Also es ist praktisch nur so vereinbart, dass wenn eine Partei zweimal aus dem Bundestag rausgeflogen ist oder es nicht geschafft hat, dann wird sozusagen ernsthaft über Abwicklung geredet, aber nicht, wenn es eine Legislatur ist. Und das war ja sowohl bei der PDS wie auch bei den Grünen so.
Und bei der FDP ist wahrscheinlich auch jetzt.
Im Bereich des Möglichen, ja.
Ja, klar. Aber ich denke mal, nächstes Mal kommen sie bestimmt rein wieder. Naja. Zuschauer fragen nur übers Mikro, ne?
Nee, ich finde das, wir können da einfach, erwartet uns eine AfD-Stiftung.
Also, ja, natürlich. Also die werden auch, weil sie sich ja auch aus ihrem Selbstverständnis mit dem politischen System anlegen, ist es relativ absehbar, dass die versuchen, sich reinzuklagen und zwar eben über sozusagen die Wartezeit, die wir jetzt meinetwegen als Rosa-Luxemburg-Stiftung hatten. Ich denke mal, die werden das in der ersten Legislaturperiode schon angehen. Da gibt es von Landesparlamenten, wo sie drin sind, kennt man ja ein gewisses aggressives Verhalten, um das mal relativ neutral zu sagen, kennt man ja von denen. Also von daher.
Ich kann mich auch daran erinnern, dass es bei den Piraten auch mal Thema war.
Ich kenne sogar Leute, die das vorbereitet haben. Das war wohl nicht nur so, es gab sogar verschiedene konkurrierende Ansätze.
Ja, sie konnten sich einfach nicht einnehmen, welches nachher wird.
Wie kommt das bloß? Das ist so untypisch. Ja gut, dann haben wir jetzt, dann wissen wir jetzt ungefähr, wer du bist. Genau. Wir sind ja eigentlich hauptsächlich, also wir kennen uns eigentlich schon lange über Twitter. Dann sind wir uns mal das erste Mal begegnet, glaube ich, bei
Christoph auf der Geburtstagsparty.
Bei Christoph? Nee.
Nee?
Wir sind bei Kaspar Mirau. Also bei Light Medium haben wir uns auf der Geburtstagsparty. Nee, Quatsch. Doch, bei Christoph?
Ja. Nee.
Doch. War das Christoph oder was? Light Medium. Nee, stimmt, aber auch Light Medium. So, jetzt so, du hast recht. Du hast bei Christoph auf der Geburtstagsparty, du hast recht. Christoph Engelmann. Ihr kennt den natürlich wieder nicht. Aber egal. Können wir eigentlich auch mal einladen.
Ja, lohnt sich.
Ja.
Ich habe ihn zwar heute eingeladen, aber er hat sich irgendwie nicht gerührt. Vielleicht hört er uns ja zu.
Und ja, meldet sich vielleicht. Also, jedenfalls, aber so richtig inhaltlich bist du uns aufgefallen seit dem 2013 mit deinem Drohnenvortrag auf dem 30C3, also den Chaos Communication Kongress, den 30. Und da hast du deinen großen, sag ich mal, Drohnenvortrag gehalten, der ziemlich eingeschlagen ist, soweit ich mich erinnere.
Der lief damals ein bisschen, irgendwie im großen Saal lief irgendwie
Julian Assange,
genau. Und jemand hat dann das Kabel durchgehackt und dann wurde es plötzlich voll. Und nee, also ich saß da drin und ich mehr oder weniger zufällig und das war, fand ich sehr großartig. Und weil man ja, weil man über die, wie wird man denn Drohnenexperte? Wie kommt man denn dazu?
Ja, wie gesagt, zufällig. Das ist eher die Beschäftigung gewesen, eben zu versuchen, aus einer politischen Sicht sich mit Technik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und dann bin ich dabei hängen geblieben, quasi bei diesem Thema,
ja. Aber rein aus militärischer Sicht, oder hast du, ist das sozusagen, guckst du da auch in andere Bereiche, wie das zivil eingesetzt werden könnte oder sowas, das ganze Zeug?
Das ist ja ein weites Thema, ne?
Ja, also ich finde ehrlich gesagt die zivile Debatte gar nicht so spannend, also weil es eigentlich klar ist, es ist ein Riesenpotenzial, was man mit Drohnen machen kann, aber jetzt unter dem Blickwinkel, den ich versucht habe, vorhin aufzumachen, zu sagen, was ist so der transformatorische Charakter, sagt man als Politikwissenschaftler, also wie Gesellschaft sich ändert, ne, unter Technikeinfluss, fand ich das sozusagen sehr augenfällig, dass man diese umgewandte Technologie hat, die es im Prinzip seit 120 Jahren gibt. So. Das passt vielleicht zu der Runde hier. Nikola Tesla ist zumindest der Erste, der für sowas ein Patent eingereicht hat. 1898 hat auch bei so einer Technikausstellung damals in New York so ein kleines ferngesteuertes Schiff gehabt. Und in seiner Patentschrift spricht er sozusagen, also er schreibt dann, im 1. Juli hat er die eingereicht, spricht er wirklich davon, dass es sozusagen ungeheures Potenzial als Waffe hat und dass das sozusagen so schrecklich sein wird, unbemannte Waffen zu haben, dass das alle Kriege beenden wird. Das hört man nicht zum ersten Mal. Das ist sozusagen, das ist im Prinzip so ein historisches Meme, diese Vorstellung, es wird ein Krieg kommen, der ist so schrecklich, oder eine Technologie, die ist so schrecklich, die wird sozusagen die Führbarkeit von Kriegen beenden. Und wir haben sozusagen das Gegenteil durch die Atombombe spätestens sozusagen bewiesen bekommen.
Naja, die Atombombe hat ja schon eine ganze Menge Ruhe reingebracht, sag ich mal. Also dieses Gleichgewicht des Schreckens hat ja schon zu dem geführt, was wir einen Kalten Krieg nennen, dass der genau sich dadurch auszeichnet, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen sich halt immer so ein bisschen selbstbegrenzend im Zaum halten.
Wie man es nimmt. Also im Schatten sozusagen dieser Blockkonfrontation, die sozusagen nicht führbar war wegen den schrecklichen Massenvernichtungswaffen, sind natürlich viele kleine Kriege, die zum Teil auch gar nicht so klein sind, abgelaufen. Wir denken an den Koreakrieg, der sozusagen offen ausgetragen wurde. Also da haben sozusagen die Sowjetunion und die USA tatsächlich mit bewaffneten Einheiten auch direkt gekämpft.
Ja, ja.
Und dann haben wir den Vietnamkrieg und den Afghanistankrieg. Das sind genau zwei Auseinandersetzungen, auf die ich sowieso zurückkommen wollte, im Kontext jetzt unbemannte oder asymmetrische Konflikte. Und das sind sozusagen Auseinandersetzungen gewesen, die sind nicht kalt gewesen. Da sind Millionen Menschen gestorben. Das muss man sich klar machen.
Vergleich mal mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ne? Also das ist ja noch ein bisschen anderer Schnack.
Klar, also es waren keine Weltkriege. Also die Waffen, Vernichtungswaffen, Massenvernichtungswaffen, sorry, die haben dazu geführt, dass es nicht einen neuen Weltkrieg gab. Aber sie haben eben ein wahnsinniges Eskalationspotenzial gehabt, das es genauso gut ihnen hätte geben können. Und wir wissen es aus den 80er Jahren, das ist ja überliefert, dass es sozusagen mehrere Situationen gab, wo dann sozusagen diese Technologien kurz vor der Eskalation standen. Ne? Es gibt 93 gab es eben diese NATO-Übung, wo vorher, also wo man sozusagen nochmal neu oder in neuen Umfang auch Kommandopersonal also und politische Führer involviert hat. Also die Hälfte aller NATO-Führer hat daran teilgenommen. Und das ist aus dem Ostblock so beobachtet worden. Das sind vorher eben, weil diese wichtigen Staatschefs teilnehmen, alle Codes geändert worden. Und das ist sozusagen ein ziemlich sichere Signal aus der Sicht von Militärs und Geheimdienstern, dass die Gegenseite ernst macht. Und da weiß man, die standen mit betankten Jets, deren Maschinen liefen, sozusagen auf dem Startfeld und mit Atombomben drunter, standen die in mehreren Staaten des Ostblocks bereit.
93 und noch?
83.
83, okay, sorry.
Und das ist sozusagen ein Ausmaß von Eskalation, wo ich finde, nicht mal das legitim ist zu sagen, es ist kalt. Hm. Das ist so diese Wiedereskalationsphase gewesen unter Ronald Reagan, 81 bis 83, wo wirklich nochmal der Ostblock getestet wurde. Hm. Da sind sozusagen immer wieder Flüge durchgeführt worden von Militärmaschinen, die das Gebiet der Sowjetunion sozusagen gedroht haben, da reinzufliegen. So wie der Putin das jetzt auf der Ostflanke der NATO macht. Das hat Ronald Reagan damals sozusagen als so eine Strategie der Spannung gefahren, um zu sehen, was da sozusagen noch bei den Sowjets an Verteidigungsbereitschaft ist.
Rattle the cage.
Ja? Genau. Und es gab noch mehrere Events, die ich jetzt gleich alle aufzählen will, wo man sagen kann, also zu sagen, das hat das eingefroren, das finde ich eben.
Gut, ist eh nur ein Nebenkriegsschauplatz.
Genau.
Wow. Gehen wir weiter. Also, okay, du warst jetzt gerade allgemein beim Kalten Krieg und bei den Drohnen, bei der Drohnengeschichte, genau.
Genau, also ich kann das gerne als historischen Abriss machen. Ich sollte ja hier so ein bisschen über Drohnenkrieg reden.
Genau, wir trinken Bier so lange.
Genau. oder wenn man es eben wirklich aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang betrachtet, diese Technologie, unbemannte Technologie, die ist auch im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden. Es gab ein mit Funksignalen ferngesteuertes Doppeldecker. Das ist dann so ein Kamikaze-Bomber gewesen. Das ist aber eben keine Einzelstück gewesen, sondern tatsächlich auch eine Serie. Das ist der Kettering Bug gewesen. Das ist aber militärisch letztendlich völlig randständig geblieben, so eine Art von Technologie.
Was konnten die Dinger, was jetzt so ich sag mal, ein blödes Geschoss nicht kann? Also das ist ja eigentlich nur eine Form von, das ist ja eine Rakete mit Flügeln sozusagen, oder ein Geschoss mit Flügeln mehr
genau,
oder weniger,
oder? Genau, aber du kannst eben sozusagen höhere Hindernisse überwinden und du musst nicht eine ballistische Kurve zielen, was sozusagen Artillerie machen muss.
Okay. Ja.
Und aber wie gesagt, das ist sozusagen der Anfang gewesen, wo das militärisch verwendet wurde, also sagen rund 100 Jahre. Und im Zweiten Weltkrieg gab es ähnliche Operationen. Mhm. Das waren zum Teil reguläre Bomber gewesen, wo die Besatzung dann mit Fallschirm nach dem Start ausgestiegen ist und dann sozusagen so eine Art Mutterschiff hinterhergeflogen ist mit Funksignalen, dann diese Bomber, die mit Sprengstoff vollgepackt waren, gesteuert hat und dann wurden die auf Hafenanlagen, die wichtig waren, gestürzt oder so. Das ist auch bei einem dieser Startmanöver ist auch einer dieser Kennedy-Brüder gestorben. Also das war schon eher dann so eine Ausnahmeoperation und wirklich sozusagen den Durchbruch sozusagen kriegt diese Art von Technologie genau in diesen asymmetrischen Konflikten, die ich vorhin genannt habe, nämlich da im Vietnamkrieg und später im Afghanistankrieg und zwar im Afghanistankrieg der Sowjetunion.
Jetzt nochmal, was ist denn genau macht einen asymmetrischen Konflikt aus?
Genau, das ist, wenn du eine hochgerüstete Supermacht hast, wie eben entweder die USA mit ihren Verbündeten damals eben in Vietnam, die eine Aufstandsbekämpfung durchführen oder eben später die Sowjetunion und ihre verbündeten Truppen in Afghanistan, die genau das Gleiche umgekehrt hatten, dass sie eine Aufstandsbewegung vor sich haben und sagen, eine der höchstgerüsteten Mächte sind. Die haben damals eine der modernsten Hubschrauberflotten gehabt und da sind wöchentlich, ein halbes Dutzend abgeschossen worden in den Bergen von Afghanistan. Das, was später, als die USA die Besatzung in Afghanistan gemacht haben, genauso hatten. Sozusagen, du fliegst um den Berg rum, und da nützt dir deine ganze Technik nicht mehr, weil da sitzt irgendjemand mit so einer APG, also diese schultergestützten Granaten, die man auf den Hubschrauber abfeuert und da können so toll trainierte Special Forces drin sitzen, wie sie sonst niemand hat und so toll modernisierte Hubschrauber sein, wie kein anderer sie hat. Es gibt immer einen Weg sozusagen für Aufständische, die vielleicht auch bereit sind, ihr Leben zu opfern, den Kampf aufzunehmen. Und das ist sozusagen die Erfahrung, die beide Weltmächte gemacht haben. ne, sie haben diese Kriege verloren, weil sie für sie nicht mehr führbar waren aufgrund dieses asymmetrischen Struktur. Das hat sich sozusagen später in den 90ern verschärft, als wir dann eine weltweite dschihadistische Bewegung haben, wo die Leute sozusagen das noch zur Ideologie machen. Willkommen, hier sind noch Plätze frei. Wo die Leute das zur Ideologie machen, tatsächlich sich zu opfern und da sozusagen noch eine religiöse Belohnung sie erwartet. Das ist trotzdem sozusagen, in Afghanistan gab es zum Beispiel so Düsenjägerdrohnen, die wurden abgeschossen, die haben dann gefilmt und dann wurden die wieder eingesammelt. Warum hat man das gemacht? Das war eben, man musste keine Kampfpiloten in Kampfjets sozusagen riskieren, ne, sondern hatte unbemannte kleine Düsenjägerflugzeuge, das waren so orange-rote Teile, die landen zum Teil im Wasser oder wurden geopfert. Und tatsächlich ist das aus heutiger Sicht relativ uneffektiv, weil die einfach nur die Kamerarolle abwerfen mussten, keine Live-Bilder gesendet haben. Das geht erst mit heutiger Technologie. Aber der Erfolg, der gesehen wurde, war damals tatsächlich, man hat ein Gebiet, in dem man sonst nur unter großen Opfern Aufklärungsflüge machen konnte, nämlich mit dem Risiko, teure Jets und gut ausgebildete Piloten zu verlieren. Man hat dann eben so gemerkt, mit unbemannter Technologie kann man das führbarer machen. Mhm. Man kann die eigenen Verluste, die wehtun und politisch tun, sozusagen nicht die Kampfjets in erster Linie weh, sondern die toten Soldaten, wenn sie in großer Menge auftreten. Das ist einfach zu zynisch in der militärisch-politischen Logik zusammengefasst. Ne? Und das ist sozusagen die erste Stufe, wie diese Drohnen zur Akzeptanz bei den Militärs gekommen sind. Da wurde eben damit experimentiert. Und dann gab es eine Parallelentwicklung in Israel und in den USA in den 80er Jahren. Israel ist eben von Feinden umgeben gewesen, arabische Staaten, die sozusagen alle irgendwie den israelischen Staat auslöschen wollen. Und die haben genau das Problem auch mit diesen Aufklärungsflugzeugen gehabt. Und dann hat man eben Propellerflugzeuge, die unbemannt waren, entwickelt, ferngesteuert. Ja, das sind keine Roboter in dem Sinne, da ist eine autonome Intelligenz drin.
Aber nur eigentlich im Endeffekt kommen wir noch. Modellflugzeug eigentlich.
Sozusagen. Richtig, ja, genau. Also. Aber eben State of the Art in dem Sinne, man hat eine hohe Persistenz. Also die heutigen Predator-Drohnen, die kann man zum Beispiel einen Tag lang im Kampfgebiet oder im Zielgebiet rumfliegen lassen. Da ist eben kein Sitz drin, keine Kabine mit Druckluft. Das fällt alles weg. Ne?
Wahrscheinlich auch die ganze Sicherheitstechnik, weil wenn sie abstürzt, stürzt sie halt ab. Und ja. Ich wollte gerade nochmal, was sind denn so die Vorteile von den Dingern eigentlich? Also abgesehen davon.
Da sind wir noch nicht. Lass uns mal die Geschichte.
Ne? Lass uns das mal die Geschichte. Danke, dass du den Überblick behältst, genau. und da hat sich das bewährt. Und da gibt es eben so eine parallele Entwicklung der Drohnenindustrie USA und Israel. Und Israel hat dann eben Drohnen eher gehabt sozusagen für benachbarte Gegenden, USA dann eben sozusagen für weltweiten Einsatz. Und dann kommen sozusagen auf der technischen Ebene in den 90er Jahren, dass man ein weltweites Netzwerk sich bildet, eben mit Satelliten und Internet, wo man eine Steuerung drüber laufen lassen kann. Man hat eine Miniaturisierung von digitaler Technik.
GPS ist
bestimmt auch eine Rolle, oder? GPS ist ein Faktor, ja. Genau. Also die Lokalisierung, die Steuerung und eben auch die Rückübertragung von Daten. Das ist nebenbei, sage ich jetzt schon, ein Riesenfaktor. Diese Drohnen haben eben eine ganze Batterie von Sensoren, optische vor allen Dingen, aber auch eben zum Beispiel Cell Towers, also zum Abfischen von Funkdaten. Und das Problem ist, das wird alles zurückgefunkt und muss irgendwie erstmal übertragen werden. Und tatsächlich hat das US-Militär Probleme mit den Kapazitäten. Ja, die haben, und das wissen wir von einem dieser Aussteiger aus dem Drohnenprogramm, Brandon Bryant, der hat das zum Beispiel auch mal gesagt, die mieten kommerzielle Fernsehsatelliten an, um überhaupt die Bandbreiten unterbringen zu können.
Ja, weil also geht das dann direkt von der Drohne nach oben auf den Satelliten?
Richtig.
Wow.
Ne, deswegen auch dieser Hubble, wenn ihr euch diese
Predator-Drohne oder Reaper... Delay drin, ne? Ja,
ja. Genau, kann ich direkt was zu sagen. Also die haben diesen Buckel, darunter ist diese Satellitenschüssel. Ne, das kennt ihr, diese Predator- und Reaper-Drohnen sind alle so gebaut. Und da wird eben zum Satelliten gefunkt und damit wird das eben zur global steuerbaren Technologie. So. Der Delay wäre eben in dem Fall gegeben, wenn man wirklich tatsächlich, wie eine Zeit lang das dachte, dass sozusagen die Steuerung aus den USA erfolgt, ne? Dieser Container, wo die beiden Leute drin sitzen. Wenn man tatsächlich einen halben Globus, ist eine Satellitenverbindung schaltet, dann hat man da mehrere Sekunden Delay. Ich kann das nicht physikalisch nicht erklären.
Aber Satellit rauf und runter einmal ins Weltall, das ist ja auch schon eine Strecke, ne?
Ja, aber das Entscheidende wäre wohl eben das Weiterfunken von Satellit zu Satellit. Deswegen, das hat sich aber eben sozusagen auch wirklich erst in den letzten 2-3 Jahren geklärt oder auch wirklich bestätigt ist, die werden die Satelliten nicht hintereinander geschaltet, sondern die ganzen und die Hauptkampfgebiete sind tatsächlich eben Afrika und der Nahe bzw. Mittlere Osten. Und das ist alles sozusagen, da reicht eine Satellitenverbindung, um von da aus dann wieder nach Deutschland zu funken, weil die Rammstein, Airbase, da ist ein riesiges Feld von Satellitenschüsseln, die alle Drohnensignale von Satelliten auffangen und von da aus ein eigenes militärisches Glasfaserkabel in die USA rüberschicken. Ne? Also was noch in Rammstein passiert, um das bei der Gelegenheit zu sagen, es gibt insgesamt 5 Zentren, wo der Drohnenkrieg weltweit da sozusagen datenmäßig durchläuft, wie dieser Hub.
Aber haben die das nicht vor Ort? Warum haben sie zum Beispiel nicht so ein Drohnencenter auch irgendwie in Afghanistan oder so?
Das ist eigentlich, militärisch ist das viel praktischer. Du hast nur die unmittelbare Infrastruktur, die dort auch eingesetzt wird vor Ort und Steuerungselemente aus dem Kampfgebiet enthoben. Ja.
Also das heißt, Sicherheitsprobleme sind dann einfach nicht mehr erreichbar für die Gegenseite, ne?
Richtig. Ja, okay. Und aus der Frühzeit der Afghanistan-Einsätze habe ich mal so eine Reportage gesehen. Da ist tatsächlich dieser Drohnensteuerungscontainer steht da in Kandahar, ne, und dann steigt die Drohne auf. Ne, und das ist dann eben so drumherum um diesen Flugplatz wurde immer wieder gekämpft, auch heute noch. Mhm. Ne. Da steigen dann 2 Kampfhubschrauber auf, um die Startphase der Drohne zu überwachen. Mhm. Das ist relativ aufwendig. Ne. Wie heute der Drohnenkrieg aussieht, das sind eben viele Länder verbündet der USA, so wie Saudi-Arabien. Da gibt es dann mitten in der Wüste so eine Drohnenbasis. Da arbeiten nur Leute, die wissen nicht, was mit diesen Fliegern passiert. Die steigen halt auf, die werden ja ferngesteuert, die werden da halt nur auf diesen Basen gewartet. Ne. Das kommt praktisch permanent solche Drohnen rein und wieder rausgeflogen. Man kann da nur so ungefähr die Flugrichtung ahnen, okay, der geht nach Pakistan, Afghanistan, der geht nach Somalia und so weiter. Das ist ein relativ gespenstisches Business und das ist auch typisch für diesen Drohnenkrieg, dass man Dezentralisierung von Elementen dieses Netzwerks hat. Ja? Es gibt mittlerweile ein paar gar nicht mal so schlechte Kinofilme, wo man die Leute in diesem Container sitzen sieht und dann gibt man irgendeine Kommandoebene und da wird dann durchgespielt die moralischen Dilemmata. Ihr habt die vielleicht gesehen. Der Punkt ist, dass das tatsächlich sehr stark segmentiert ist. Die Leute, die im Container sitzen, haben normalerweise keine Sichtverbindung zu den Leuten, die meinetwegen anrufen und sagen, wir haben festgestellt, ihr habt das und das Ziel. Das ist ein mutmaßlicher Terrorist, der auf unserer Liste steht. Verfolgt den, fixiert das Ziel und meldet Feuerbereitschaft. Ja? Das kommt zum Teil über militärischen Chat. Milchat ist irgendwie so eine eigene Sache, die das Militär hat. Das können auch Anrufe sein. Und was wir auch von Aussteigern des Drohnenprogramms wissen, dass es zum Teil so läuft, dass das sind normale Air Force-Piloten, obwohl diese Programme selbst, entweder bei der CIA oder bei JSOC, Joint Special Operations Command, das sind die militärischen Sonderkommandos. Es gibt 2 verschiedene Drohnenprogramme. Und die übernehmen dann von der Air Force den Befehl über die konkrete Mission, in dem Moment zum Beispiel, wo jemand getötet werden soll. Und dadurch ist dann eine besondere Geheimhaltung gewährt.
Also nochmal ganz kurz jetzt, für mich zu verstehen. Wenn da in Afghanistan eine Drohne fliegt, ja, dann ist die mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo in Saudi-Arabien oder sowas gestartet, irgendwo in der Wüste, wo US-Militär im Wesentlichen den ganzen Tag Drohnen, die wieder landen, entgegennehmen, die reparieren, putzen, auftanken und dann fahren die wieder aufs Rollfeld raus und fliegen weg und werden gesteuert von Leuten, die aber in den USA sitzen oder in Rammstein oder?
In den USA.
In den USA.
Ja, also in Rammstein. In Rammstein laufen nur die Daten durch.
Okay.
Gibt noch eine Ergänzung, aber.
Also die haben sich, die kriegen die Person, die die Drohne steuert, schlicht und ergreifend nie zu sehen. Die wissen nicht, was passiert, die wissen nicht, wann die das nächste Mal fliegt, die wissen nicht mal, wohin. Und da sitzt dann irgendjemand in einem, ist das wirklich ein Container oder ist das jetzt einfach nur der Begriff dafür? Da sitzt jemand in einem Container oder könnte auch ein Bürogebäude sein?
2 Leute.
2 Leute, damit die nicht durchdrehen oder damit die?
Eine Person steuert, eine Person ist die Pilotin, der Pilot, und die andere Person ist der Sensor-Operator. Und die, wenn die schießen wollen, dann tut eine Person den Laser sozusagen auslösen, der markiert das Ziel. Und die andere Person muss bestätigen. Und dann können die sozusagen zusammen dann das Auslösen dieser Rakete veranlassen. Und
die kriegen dann so per Chat?
Oder per Anruf.
Oder per Anruf kriegen dann gesagt, so übrigens jetzt abdrücken oder ja, neue Koordinaten.
Die haben die am meisten schon im Zielvisier und kreisen schon sozusagen darum und kriegen dann halt nur noch den Kill-Befehl und dann.
Genau. Es gibt natürlich verschiedene Missionen. Das, was ihr vielleicht alle schon gehört habt, es gibt diese Signature Strikes, die zum Beispiel vor allen Dingen in Regionen wie Pakistan, autonomes Stammesgebiet, stattfinden. Das sind sozusagen Dörfer, die unter so einer Art
Fatah.
Genau, Fatah Area. Das stammt noch aus der Kolonialzeit, Besatzung durch das britische Empire. Da ist sozusagen eine gewisse Autonomie für Stammeslebensweisen. Das ist auf der anderen Seite aber auch eine reduzierte Menschenrechtssituation. Das ist quasi noch Kolonialrecht, was da noch gilt. Und das ist eines der Rückzugsgebiete, wo immer wieder die Taliban aus Afghanistan sozusagen sich zurückziehen. Aber man muss sich klar machen, das ist so eine bergige Gegend, Dörfer, traditionelle Lebensweise. Da leben einfach ganz viele normale Menschen. Und da findet so eine 24/7 Permanentüberwachung durch Drohnen statt. Das ist auch das, wo man hört, wo die Leute sagen, wir leben hier. Und dann hört man, ne, Drohnen, die eben niedrig fliegen, um besser sehen und zielen zu können. Die hört man tatsächlich. Das sind schließlich Propellerflugzeuge, die gängigen Modelle jetzt. So, und das ist natürlich eine bestimmte Form von Malträtierung, wenn man immer dieses Geräusch hört, in dem Moment weiß, die können jeden Moment feuern. Mhm. Und das macht sozusagen gerade in dem Gebiet diese ganz besondere Situation aus, weil Signature Strikes, ne, das muss man sich klar machen, damit sind wir sozusagen bei der relativ weitgehenden Eskalation dieses Drohnenkrieges schon angelangt. Das sind Strikes, sozusagen Raketenschläge auf der Grundlage von Mustern. Ne? Das heißt, die Drohnen fliegen eine Aufklärung, das wird dann ausgewertet. Computer und Menschen sozusagen teilen sich da die Arbeit, so viel wir wissen. Und dann entscheiden Leute, Mensch, das sind doch Aufständische, ob nun Al-Qaida oder Taliban. Und dann wird gefeuert. Und es gibt aus einem der amerikanischen Wahlkämpfe tatsächlich ein Originalzitat von Regierungsverantwortlichen, wo dann gesagt wird, all military age males in a certain area. Ja, das heißt, dass im Zweifelsfall es reicht, ein junger Mann zu sein, im wehrfähigen Alter, würde man hier sagen. Die haben dann vielleicht Waffen dabei, aber der Brandon Bryant, dieser Aussteiger aus dem Drohnenprogramm, der sagt, er kommt aus Montana und wenn er sozusagen so eine Drohne über Montana steuern würde, würde er auch junge Männer mit Waffen sehen, weil es da Bären gibt und wilde Tiere.
Klar.
So, ne? Und das ist sozusagen die Eskalation. Begonnen hat dieses ganze Drohnenprogramm als so ein High-Value-Targeting-Programm. Das heißt, wir haben Al-Qaida-Terroristen, wo wir sagen, der und der hat bei 9/11 mitgewirkt, der und der hat den Anschlag organisiert auf den Zerstörer USS Cole im Hafen von Aden, ein Jahr vor 9/11, wo eben viele britische Soldaten, Marinesoldaten gestorben sind, was sozusagen schon die Teil dieser langen Vorgeschichte von 9/11 ist.
Also so, wie man es aus Fernsehserien kennt, dieses so, wir sind seit 8 Wochen an dem dran und wir wissen jetzt sicher, dass das ist und wir wissen, dass keine Kinder dabei sind und dieses moralisch perfekte Verbrechen sozusagen, wir wissen, dass er es war. Und
das ist sozusagen der Musterdrohnenschlag, wie das mal
Zielte angefangen Tötung, hat. Tötungen, wie man so sagt.
Genau.
Ja. Targeted Killings.
Genau. Und das kommt tatsächlich, das ist nur eine Erzählung, ich kann das nicht verifizieren, aber das gibt ein paar Hinweise, das stimmt. Also wir sind ja beim Erzähl-Podcast, Teil sozusagen dieses Drohnenkrieges, der ist wirklich in der Form mit 9/11 begonnen. Aber die Vorgeschichte geht ungefähr auf 93 zurück, als Carlos der Schakal, der wurde im Sudan gefasst. Und der Station Chief, der sozusagen Teil des Erfolgs hatte, war Kofor Black. Das ist der, der vor 9/11 dann das Counterterrorism Office geleitet hat von der CIA. Und sozusagen der Hauptzuständige für die Jagd auf Osama bin Laden war. Der hat dann sozusagen öffentlich ausgesagt, der war vorher sozusagen
93 schon waren die, war Osama bin Laden schon so weit oben.
Genau, und der ist 93, hat er sozusagen sein Al-Qaida-Netzwerk da aufgebaut. Der ist mit seinem ganzen Vermögen, was er von seiner reichen Familie aus Saudi-Arabien hatte, in das Land reingegangen, hat da sozusagen auch investiert. Das war damals eine islamistische Regierung. Viel besser ist es jetzt auch nicht, aber danke sehr. Und das war sozusagen der Start für dieses weltweite Netzwerk. 95, 96 wurde sozusagen auch der USA offen der Krieg erklärt. Aber das war so die Hochphase, 93 bis 95, 96, wo sozusagen dieses Al-Qaida-Netzwerk gesprießt hat. Und Kofor Black, der damals der CIA-Stadtleiter
war. Wie lange war denn noch der Osama bin Laden sozusagen der Gute, also sozusagen auf der Seite der CIA? Das war ja sozusagen, die haben ja auch mit ihm zusammengearbeitet während des Afghanistan-Kriegs, ne?
Ja, aber
ehrlich also gesagt, des russischen Afghanistan-Krieges.
Ja, natürlich, aber okay, gehen wir noch einen Schritt zurück. Ich hoffe, wir nehmen die roten Fäden, die verschiedenen wieder auf. Also Ich finde es schwierig, weil es natürlich immer gezeigt wird, es gibt Bilder, wo er mal CIA-Verantwortliche getroffen hat oder auch Leute vom State Department. Auf der anderen Seite hat er und sein Mentor haben so ein Büro geleitet, praktisch für Dschihadisten. Das hat man damals noch nicht so gesagt, aber das waren dann eben Mujahedin.
Genau,
aber nicht für Leute aus Afghanistan, sondern Freiwillige aus Saudi-Arabien und ähnlichen Ländern. Ja, die sozusagen sagen wollen, da machen wir den Krieg gegen den Atheismus. Und die haben sich gemeldet, es war so ein Kontaktbüro, die wurden dann da irgendwo untergebracht, haben so eine Basiswaffenausbildung bekommen. Und das war sozusagen, der Osama Bin Laden ist dann die erste Hälfte der 80er dahin gereist. Es ist total strittig, wie bedeutend dieses Büro überhaupt war. Weil die Masse der Kämpfer waren eben Leute, die in Afghanistan und Pakistan rekrutiert wurden, beziehungsweise in Pakistan ausgebildet und die nicht über dieses Büro liefen. Mhm. Ne, aber das war schon eine Struktur, wo natürlich auch CIA-Geld geflossen ist, Kooperation gab, man sich auch getroffen hat. Aber
sie haben schon allgemein die Mujahedin auch mit Waffen ausgestattet, oder?
Genau, aber sozusagen diese ausländischen Kämpfer waren damals sozusagen eine Randerscheinung. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, die haben ihre Bedeutung nur darüber erlangt, dass es sozusagen auch irgendeine Art Angeben gab. Und, ne, aber sozusagen die wesentlichen Kämpfer sind das nicht gewesen. Das ist nicht der Kern dieser Operation der CIA gewesen.
Okay.
Das sind eben Leute eben aus Pakistan und Afghanistan gewesen. Aber
wieder nur ein Nebenkrieg.
Da mag es auch andere Interpretationen geben. So hab, ne? Und Al-Qaida ist dann 1988 gegründet worden. So, da gibt es auch, im August gab es da ein oder zwei Treffen, da weiß man auch ein bisschen was drüber. Die haben sich da auch zerstritten, wie das nun mal bei solchen Gruppen ist, und haben sich dann getrennt. Und die
Al-Qaida, Piraten, ist alles
nicht ganz. Nein, aber sozusagen dieser Streitpunkt im globalen Dschihad macht man sozusagen in dem globalen Kampf gegen den nächsten globalen Feind wie USA. Das ist der eine Flügel gewesen, Osama Bin Laden. Und dann gab es eben die anderen Leute, die gesagt haben, nee, wir machen das, was Al-Qaida im Prinzip jetzt macht in Syrien. Mhm. Ne? Wir nehmen lokale Aufstände, die erfolgsversprechend sind und kämpfen mit anderen Kräften zusammen gegen die Pharaonen oder wie auch immer sie die Leute bezeichnen. Dieser Flügel hat sozusagen, das sind auch Leute wie der Zawahiri, der jetzt Al-Qaida leitet, die kommen eigentlich daher, aus, was weiß ich, den dschihadistischen Untergrund in Ägypten und so weiter. Aber die sind im Prinzip haben sich nicht durchgesetzt, weil der Osama Bin Laden derjenige mit dem Geld war. Der saß dann eben in Sudan, das war die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Okay. Und hat dann sozusagen sein Terrornetzwerk gegründet. Und dieser Koffer Black, das ist sozusagen dann eben ein bisschen legendäre Figur geworden in der Geheimdienstwelt. Also der war damals natürlich nicht bekannt, weil er eben aber an dieser Ergreifung Carlos Chakal, sozusagen der klassische alte Terrorismus. Ne? Und er ist dann derjenige, der hat dann sozusagen die 90er Jahre verbracht zu sagen, wir müssen Osama Bin Laden töten. Mhm. Ne? Und ist dann sozusagen wie so ein Halbirrer durch den Geheimdienstapparat der USA gerannt und hat immer gesagt, wir müssen Osama Bin Laden töten. Packte alle Ressourcen rein. Ex post kann man natürlich sagen, also im Nachhinein hat er irgendwie nicht ganz Unrecht gehabt. Ja? Mhm. Aber erst so das Beispiel eben für bestimmte Teile des Apparats. Man kann sagen, in den 90er Jahren gab es eine gewisse Zurückhaltung. Es gab immer so ein, was so zum Beispiel Ermordung von politischen Feinden durch die USA anging. Mhm. Das ist auch von Bill Clinton ein Teil der Politik gewesen. Das ist aber auch typisch für die USA, dass es immer so ein Auf und Ab sozusagen von so einem Interventionismus gab, auch mit solchen Mitteln. Und der Koffer Black hat dann sozusagen kurz vor 9/11 dann eben die Jagd auf Al-Qaida und Osama Bin Laden koordiniert. Dann haben sie schon diese Predator-Drohnen gehabt als Aufklärungsflieger. Die waren damals nicht bewaffnet. Und damit sind sie sozusagen da rumgeflogen, haben Osama Bin Laden gesehen, zurückgefunkt. Dann hat irgendjemand gesagt, ja, der soll jetzt getötet werden. Dann wurden Cruise Missiles gestartet, so wie neulich das auch Herr Trump gemacht hat. Die flogen dann ein paar Stunden über See und Land und dann war Osama Bin Laden weg. Und da gibt es richtig spektakuläre Fehlschläge bis hin zu einer Medikamentenfabrik, die sie pulverisiert haben. Also alles nicht so schön. Und dann soll dieser Koffer Black eben wirklich diese Idee gehabt haben, dann lass uns doch da bitte Raketen drunter schrauben und dann machen wir sozusagen, dann haben wir eine optionale Vor-Ort-Exekution als Möglichkeit. Mhm. Das wurde auch begonnen vorzubereiten, zu testen, so nach dem Motto, gucken uns mal an. Aber die Bush-Administration hat das damals nicht abgesegnet. Ja. Und nach 9/11 sagte Koffer Black dann später sozusagen vor dieser 9/11-Kommission, da kamen die Handschuhe runter und dann war alles möglich. Das ist so ein typischer Konservativer oder ziemlich weit Konservativer aus dem Sicherheitsapparat, der sagte, hey, die haben uns hier nur Ketten sozusagen vor die Tür gehängt, wir konnten gar nicht richtig kinetische Aktionen zu den bösen Leuten loslassen, also töten. Das ist das Wort der Geheimdienst.
Kinetische Aktionen?
Ja, ne, Leute töten, das ist Geheimdienstsprech. Und da sind uns Fesseln angelegt worden und nach 9/11 kamen halt die Handschuhe runter und dann konnten wir zupacken und vorher sozusagen war da nichts möglich. Das ist sozusagen das politische Symbol, sag ich mal, für das, was 9/11 passiert ist, dass sozusagen der Neokonflügel in der Bush-Regierung sich durchgesetzt hat. Ja,
und also die Bush-Regierung wäre der Neokon-Flügel gewesen.
Nee, es gab da unterschiedliche Flügel. Also sozusagen, die Neokons sind die, die sozusagen die 90er Jahre in Opposition verbracht haben und diese Konzepte wie dieses Project for New American Century geschrieben haben, wo sie aufgeschrieben haben, sie wollen nochmal in den Irak reingehen.
Das wollen der Wolkowitz, glaube ich, ne?
Genau, und Cheney.
Cheney und aber auch Rumsfeld und so? Oder
Rumsfeld? Rice, glaube ich, nicht. Aber da verlässt es mich auch wieder.
Nee, ich wollte nur ganz unauffällig darauf hinweisen, dass du mal dein Mikrofon ein bisschen reindrehst, Michi.
Jetzt hier so besser?
So drehen, ein bisschen nach unten drehen.
Unten drehen.
Genau, okay. So.
So?
Ja, okay. Viel besser.
Okay. Genau, aber zum Beispiel Paul und andere Militärs, die da beteiligt waren an der Bush-Regierung, das waren nicht die Kriegstreiber, weil die sozusagen ein bisschen mehr wussten, was man mit Militär machen kann und was nicht. Was nicht heißt, dass ich sozusagen davon begeistert bin.
Auch ein spannendes Thema, die Neokons. Können wir auch nochmal drüber reden.
Genau, wir wollten ja auch über Obama und was davor.
Genau, dann kommen wir als nächstes.
Genau, das eigentliche Thema, was wir auch hier vorne draufstehen haben, ist ja im Endeffekt so Obamas Erbe. Und das ist jetzt das Spannende, weil du sagst jetzt irgendwie, 9/11 war jetzt der große... Ja, die große Zündung im Endeffekt fürs Drohnenprogramm oder für die gezielte Tötung über Drohnen. Aber eigentlich reden wir ja auch vor allem seit Obama viel von dem Drohnenkrieg. Also der hat das ja nochmal richtig ausgeweitet.
Richtig. Man kann das, wenn man sich die Fallzahlen, sozusagen Drohnenschläge über Pakistan, Afghanistan anguckt, dann sieht man, dass die sozusagen wie eine steile Kurve ansteigen. Wechsel von Bush zu Obama, ja. Aber das ist auch schon ein Jahr vor dem Präsidentenwechsel so. Ne, das steigert sich dann noch mehr, gut, wir haben jetzt keinen Beamer vorbereitet, aber das kann man auch nachlesen sozusagen im Internet, da gibt es Visualisierungen. Ne, man muss sich klar machen, das wäre jetzt sozusagen meine Essenz von Obama, der hat natürlich diese Drohnenkriegsführung ganz stark intensiviert und der hat da voll drauf gesetzt. So. Aber das ordnet sich im Prinzip schon ein, was Bush begonnen hat und Obamas Erbe ist im Prinzip stärker wegzugehen. Der hat ja gesagt, der Krieg im Irak ist falsch, aber der Krieg in Afghanistan ist richtig. Das hat er vor seiner ersten Wahl gesagt. Das hat er versucht umzusetzen. Das heißt, der hat dann eben den Truppenabbau im Irak begonnen und eben den Truppenabbau in Afghanistan gesteigert. Und dann ist es sozusagen im Rahmen dieser intensivierten Besatzung, ist es eben auch zu einer intensivierten Jagd auf Aufständische gekommen, so wie Bush das schon im Irak gemacht hat. Und das ist sozusagen, unter Bush gab es ein unglaubliches Anwachsen genau dieses Special Forces Apparats. Und wenn man will, sind die Drohnen ein Stück weit die Fortsetzung dieser Special Forces. Nur die Special Forces, ne, so Sondereinsatzkommandos, die kommen, treten die Tür ein. Und wenn sich jemand wehrt, wird er erschossen. Ansonsten werden die mitgenommen und so irgendwelche Verhörkeller gesperrt. Genau. Die Drohne kommt, sozusagen, es gibt auch eine Verdachtsgrundlage. Die macht keine Gefangenen. Du kannst es noch nicht mal ergeben.
Ja.
Das ist sozusagen die große amoralische Eskalation.
Ganz kurz, ich will das Thema ein bisschen moralischer einleiten, ja? Weil Max und ich, wir waren damals 2008, als Obama noch mitten, ich glaube im Vorwahlkampf oder im Wahlkampf war zumindest.
War
hier in Berlin an der Siegessäule und hat eine Rede gehalten. Also noch bevor er Präsident war, war er in Berlin und hat eine Rede gehalten. Wir
waren ganz früh da, hatten noch eine freie Stelle gefunden.
Genau.
Und haben uns da hingesetzt und haben gedacht, das ist so geil, da können wir ihn perfekt sehen. Und dann haben wir da gesehen, dass da der Teleprompter genau zwischen uns und Obama hingestellt worden ist.
Und Max und ich, wir waren wirklich so Fans, ja, also wir hatten, also ich meine, das waren ja viele, ne? Und wir waren ja irgendwie alle auch so ein bisschen begeistert von Obama und bei manchen ging das ja so weit, ihm gleich irgendwie die Friedensnobelpreis in die Hand zu drücken. Das fand ich persönlich auch irgendwie albern, ja? Also da bin ich dann auch schon irgendwie gedacht.
Aber wir waren schon Fanboys.
Wir waren schon Fanboys und wir sind dann hingefahren und haben uns den angeguckt und so und wir haben auch im WMR darüber geredet. Nee, kennt ihr gar nicht. Das war 2008, da gab es noch kein WMR. Das war noch vor WMR. Krass, ne? Ich habe damals auch eine Wahlnacht veranstaltet, als dann tatsächlich er gewählt wurde, habe ich im Schmück damals, haben wir die ganze Nacht durchgemacht und haben uns...
Ich habe das mal Amerikanern erzählt, dass wir tatsächlich uns die Wahlnacht da um die Ohren geschlagen haben, um klarzumachen einem Amerikaner, wie wichtig eigentlich diese Amerika-Wahl für die Welt sind und nicht nur für dieses Land. Ja. Und der müsste ja bis morgens um 7. Ja, ja, ja.
Ja.
Exakt so.
Ja. egal. Jedenfalls, wir haben uns damals das angeguckt und wir waren große Obama-Fans. Die Erwartungen waren natürlich ziemlich hoch. Und angesichts dieser Erwartungen konnte man eigentlich nur enttäuscht werden, ja, die dort in den, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin es eigentlich nicht, ich bin nicht wirklich tief enttäuscht, also ich glaube, er hat schon, aber da,
wir wissen jetzt, dass alles schlechter geht, also insofern.
In diese Diskussion wollen wir im Laufe des Abends auch nochmal einsteigen, aber so, ich sag mal so, ich spoiler meine Position so ein bisschen. Ich bin nicht total unglücklich mit seinen Amtsjahren. Ich bin nicht wirklich, gehöre nicht zu diesen total enttäuschten Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Max.
Ich will jetzt nicht, ich weiß nicht, so also was damals unsere Diskussion halt war, weswegen wir auf dich gekommen sind, war halt, dass wir darüber gestritten haben, so ein bisschen, ob denn sozusagen dieser Drohnenkrieg moralisch geführt worden ist, soweit, wie weit das denn auch möglich ist. Mit moralisch meine ich jetzt so, also es gibt ja auch wirklich dreckige Tricks, die man machen kann, wie man mit solchen Drohnen wirklich, also erstmal, wen bringe ich denn um, nur meine High Targets oder irgendjemand, der mir gerade über den Weg gelaufen ist und der mich böse angeguckt hat irgendwie, und dann halt so dieses, ich glaube, es nennt sich Double Tapping, also was ja auch schon mal ein sehr zynischer Begriff ist, also Double Tapping, das vom Telefon, dieses Doppeltippen quasi, nämlich man schickt eine Drohne rein und oder eine Missile und die erstmal den Schaden anrichtet und dann, wenn dann Verletzte noch übrig geblieben sind, und wartet man, bis die Mediziner und die Ärzte rein sind und die Ersthelfer, und dann legt man nochmal eine zweite nach, damit man auch so richtig schön viele Opfer hat. Und
also ganz kurz, ich will erstmal ganz kurz von dir wissen, wie hast du am Anfang Obama wahrgenommen?
Okay.
Ja, Hope.
Und du hast schon wieder
links abgedreht. Genau, ich wollte mich zwischendurch räuspern. Genau, das war natürlich die Hoffnung. Also das war toll, irgendein Schwarzer wird Präsident, und das ist eine sympathische Persönlichkeit. Das ist also allein das Charisma, allein die Menschen, die der mobilisiert hat, auf die Straße gebracht hat. Also auch sozusagen sonst marginalisierte Bevölkerungsschichten, wie zum Beispiel eben schwarze Bevölkerung, ja, die sozusagen massenhaft sich haben, weiß ich, tagelang anstehen, um sich registrieren zu lassen. Ne, das ist ja alles so sehr schwierig, da überhaupt wählen zu gehen, wenn du in der falschen Gegend wohnst, so ich das verstanden habe. Und da haben eben Leute sich mobilisieren lassen. Da kann man erstmal als Linker, finde ich, nur begeistert von sein. Ja. Klar, der Nobelpreis war dann ein bisschen ein Schock, weil genau zu der Zeit im Prinzip Obama, weiß ich zumindest im Nachhinein, ja schon angefangen hat, die Politik seines Vorgängers einerseits anzunehmen, diesen Antiterrorkrieg weiterzuführen, aber auch natürlich versuchen, das umzubauen. Der ist Verfassungsrechtler, und genau das hat er getan. Der hat versucht, das zu systematisieren, wie Tötungsentscheidungen fallen. Bush hat das zum Beispiel, was nicht heißt, dass das sozusagen alles rational und so weiter ist, was dann da passiert ist. Aber Bush hat zum Beispiel viele Tötungsentscheidungen, wo man wirklich sagt, das sind mutmaßliche Dschihadisten. Was passiert mit denen, wenn die einkassiert, versucht zu verhören oder eben gleich umgebracht? Das hat er oft seinen Regionalkommandeuren überlassen. Das ist sozusagen eine sehr wild gewachsene Struktur am Ende gewesen. Ne? Oder es gibt eben dann eben von den verschiedenen Geheimdiensten verschiedene Tötungslisten, die da abgearbeitet wurden. Und es gab dann sozusagen tatsächlich so eine Art Turf War, also so eine Art Grabenkrieg in diesem ganzen militärisch-geheimdienstlichen Komplex zwischen CIA und JSOC, also dem Zentralkommando von diesen Special Forces, ne? Die eben zum Beispiel CIA, weiß man, hat eben diese Jagd auf Al-Qaida in Pakistan, Afghanistan organisiert, während sozusagen JSOC die Jagd auf die Aufständischen im Irak sozusagen federführend geleitet hat. Also es gibt tatsächlich da Konkurrenzen, die sind auch älter als die
Bush-Administration. Also worin lag da der Grabenkampf?
Also wer sozusagen die Leitung des Antiterrorkriegs hat.
Also sozusagen, die wollten auch beide das jeweils andere an sich reißen.
Genau, also dass sie sozusagen die Chefs sind und die anderen sozusagen ihnen zuarbeiten und so weiter. Ja. Und was dann passiert ist.
Darf ich gerade kurz, um das mir klar zu machen, also die CIA ist ja eigentlich erstmal ein Geheimdienst, ne, ein Auslandsgeheimdienst, und das Special Forces ist halt Militär einfach im Endeffekt. Und deswegen kommt es mir eigentlich relativ logisch, die Aufgabenverteilung so vor, dass die CIA halt sozusagen diese inoffiziellen Operationen in einem nicht kriegerischen Ausland organisiert, ja. Weil das tut die IS, das ist was, was die CIA halt tut, ja. Und das JSOC halt eben in den Kriegsgebieten operiert. Also das kommt mir jetzt so logisch vor.
Genau, aber es gibt eben eine ziemliche Ausweitung auf beiden Schauplätzen, sowohl CIA wie auch JSOC, praktisch durch Bush, durch die Intensivierung dieses Antiterrorkampfs. Und es gibt Schätzungen, dass zum Beispiel die Stärke dieser Spezialkommandos in den Bush-Jahren allein plus Obama-Jahre 10- bis 20-facht wurde. Aber das kann man schwer verifizieren. Also dieser ganze Tötungsapparat wurde insgesamt aufgebläht. Und sozusagen selbst von Rechten wurde gesagt, wir müssen mal drüber nachdenken, was die künftige Rolle der CIA ist. Eigentlich ist es ein Geheimdienst mit so einer Extraabteilung Special Activity, sozusagen, ja. Das war mal sozusagen ein kleiner Ausschnitt, politische Gegner umzubringen. Ja. Und es gibt Leute, die haben gesagt, vor ein paar Jahren, die Bilanz ist, im Prinzip ist das sozusagen die Hauptaktivität der CIA geworden. Ja? Ja. Sozusagen das Beschaffen von Informationen über politische Feinde und das sozusagen als Prozess, die dann am Ende sozusagen zu verhaften oder zu töten. So, und das ist natürlich bedenklich. Und da gibt es eben dieses Anwachsen dieser Special Forces. Es gibt verschiedene Tötungslisten und das hat alles sozusagen miteinander konkurriert. Und Obama hat versucht, das sozusagen zu streamlinen und das sozusagen zu ordnen, nicht abzuschaffen oder teilweise in Frage zu stellen. Deswegen, und was so erzählt wird, ist, dass er im Prinzip, als er ins Amt gekommen ist, relativ stark überrannt wurde von diesen sicherheitspolitischen Fragen. Das haben wir auch, das sehen wir auch bei linken Kandidaten, dass das nicht deren Stärke ist und dass sie dann ein Stück weit überrollt werden. Der hatte ja ein Programm, dass er sagte, der eine Krieg ist in Ordnung, der andere nicht. Ne? Und wir müssen mit Al-Qaida aufräumen und Irak war ein Fehler. Und was wir dann gesehen haben, dass diese Entführung der Maersk Alabama, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war eben nach 3 Monaten seiner Amtszeit, das wäre das erste amerikanische Schiff, was von somalischen Piraten gekapert wurde.
Die somalischen Piraten, die hat man auch schon wieder vergessen, ne? Das war ja auch mal eine lange Krise.
Großes eigentlich. Thema, ja.
Ja, ja.
Und das ist eben das erste Schiff, was da gekapert wurde. Und das war so, dass Obama dann da saß, oh shit. Ja. Und dann kamen im Prinzip die Special Forces zu ihm, die er bis daher irgendwie gar nicht richtig kannte, der McRaven, und hat gesagt, ja, wir haben da ein Navy SEALs Team auf dem Zerstörer da sitzen. Und die haben dann sozusagen 2-3 Mal miteinander gesprochen. Und das wird dann so von Journalisten berichtet. Im Prinzip hatte der McRaven dann eine Live-Schaltung ins Weiße Haus, in diesen Situation Room. Und hat Obama nochmal gefragt, und Sie sind sicher, Sie können das jetzt ohne Gefahr für die Geisel, Captain Phillips, gibt es ja auch als Kinofilm, lösen. Ne? Also von kleinen Booten auf ein anderes kleines Boot zu schießen, das ist unglaubliche Präzisionskunst. Und dann war so nach dem Motto, dann sagte der Kommandeur, ja, das schaffen wir, das können wir. Und dann sagte der Präsident, ja, dann macht weiter, ihr könnt das. Und macht es 3-mal plopp, plopp, plopp. Da waren die 3 letzten Entführer tot und die Krise gelöst. Und seitdem hatte der McRaven, der Kommandeur des JSOC, dann offene Tür bei Obama und hat sozusagen die Politik, die Antiterrorpolitik oder die Sicherheitspolitik mitgestaltet als Berater. Ne, und im Prinzip kann man sagen, der Crystal, der Raven und der Flynn sind sozusagen diejenigen gewesen, die sozusagen aus dem Kern dieses
Flynn,
der jetzt gegangen wurde kürzlich. Ja,
ja, ja, okay. Ja.
Das sind sozusagen die 3 Typen, die sozusagen aus dieser Geheimdienst- oder der militarisierten Geheimdienstwelt kamen, die Obama sozusagen 1:1 angenommen hat. Und im Prinzip haben die bei ihm noch eine viel offenere Tür als bei Bush gehabt. Ja, und Obama, das glaube ich ihm, der wollte Guantanamo schließen. Das, glaube ich, haben eher Teile des Regierungsapparates verhindert oder auch die Republikaner. Der wollte sozusagen das Ganze regulieren, aber sozusagen, was er geschaffen hat, ist eine gut geölte Maschine. Ja, und told you so, kann ich wirklich sagen, nach den Snowden-Leaks, als wir gesehen haben, in welchem Umfang redundant so eine Massenüberwachung stattfindet, haben ein Kollege und ich damals einen Artikel geschrieben, oh mein Gott, ne? Und diese ganzen Massenüberwachungsdaten dienen eben dazu, Terroristen zu jagen und dieses Drohnenprogramm zu füttern. Und wem wird Obama das übergeben? Mhm. Ich habe da ein Jahr vorher nicht dran geglaubt, dass es Trump wird, aber
ja, hallo.
Hallo, willkommen.
Genau. Ja, wir haben nicht dran geglaubt. Aber.
Also ich wusste immer, als ich das erste Mal Obama, Trump in den 80er Jahren im Fernsehen sah, dachte ich, der wird mal Präsident.
Da musst du jetzt die Folgen von Simpsons gestalten, glaube ich.
Jedenfalls, ja, Genau. Wir haben jetzt schon so viele Sachen wieder angeschnitten, die wahnsinnig interessant
sind. Eine Nachfragerunde
also, um die Fragen. Also wir können ja nochmal ins Drohnenprogramm selber nochmal einsteigen, ja. Weil ich habe da jetzt auch so ein bisschen recherchiert und es gibt ja so, sag ich mal, die Zahlen ziviler Opfer, die gehen ja weit auseinander, ja.
Klar.
Also da gibt es halt die pakistanische Regierung, die sagt irgendwie, das sind 3000 Leute oder sowas oder nee, 700 Leute, 700 Zivilisten allein in Pakistan gestorben, ja. Mhm. Dann gibt es halt die Obama-Regierung, die sagt irgendwie, nee, es sind eigentlich so eher so 53 so, also bei allen Drohnenkriegen Zivilisten gestorben und dann eben halt solche NGOs, die dann irgendwo dazwischen liegen, so irgendwo bei 200, 300.
Wesentlich höher.
Teilweise, ja.
Ja. Also bis vor 2 Jahren hat die Obama-Administration gesagt, Civilian Casualties, Single Digit.
Ja.
Ne? Also einstellig fürs gesamte Drohnenprogramm. Und da weiß man,
über mehrere tausend, 3000 und irgendwas Strikes.
Genau,
weil die
unabhängigen Quellen, die es gibt, das sind natürlich dann einfach lokale Journalisten, die hingefahren sind und sagen, was ist da eigentlich passiert? Ne, der Krieg zum Beispiel in Jemen, der ist ganz lange, dieser Drohnenkrieg dort, ganz lange sozusagen top geheim gewesen. Ne, der Saleh, der jetzt sozusagen mit den Houthis da Teil des Bürgerkriegs ist, der ist 2011 im Zuge des arabischen Frühlings entmachtet worden. Der war aber ganz lange der Partner der amerikanischen Militärs im Jemen und hat sozusagen unter diesem Vorwand Al-Qaida-Bekämpfung Militärhilfe bekommen, mit dem er diese Houthis und andere Aufstandsbewegungen bekämpft hat. So. Und in dem Schatten hat die USA gesagt, ja, wir jagen Al-Qaida, du machst deine Aufständischen. Und dann wurde immer regelmäßig dementiert, dass die USA da überhaupt nur irgendwelche Aktivitäten entfalten. Und das ist dann rausgekommen, dass zum Beispiel einfach Journalisten dahin gegangen sind. In der Wüste wurde praktisch ein Dorf oder so eine Großfamilie ausgelöscht. Ne? Masala zum Beispiel. Da ist ein lokaler Journalist hingefahren und da lagen die Trümmer der Mittelstreckenrakete noch rum. In dem Fall war das dann kein Drone-Strike, ne? Und der Typ ist dann für 5 Jahre eingesperrt worden, damit er sozusagen nicht weiter darüber berichtet. Ne? Und da gibt es eben andere Journalisten aus den USA, Iona Craig oder Jeremy Scahill, die mit dem Kontakt aufgenommen haben. Ne? Und dann gab es auch irgendwie NGOs, die ihm Anwälte bezahlt haben. Nach 5 Jahren haben sie ihn aus dem Knast geholt. Und dann gibt es so einen Film, wo sein Anwalt trifft sich mit dem Scahill dann in so einem Café und sagt, ja, wir können nicht in mein Büro gehen, das wird jetzt gerade wieder durchsucht. Also das ist halt ein Diktator gewesen, der dann mit amerikanischer Militärhilfe relativ lange überlebt hat. Und eine ähnliche Situation haben wir in Pakistan, wo man sagt, im Zuge dieses globalen Kriegs gegen den Terror, und sagt 9/11, hat man da eine Menge Diktatoren und andere hässliche Regime unterstützt. Die haben ihre eigene Aufstandsbekämpfung gemacht gegen politische Gegner. Und die Amerikaner haben Al-Qaida gejagt. Und die Bilanz, Jemen, Somalia, Pakistan, ist verheerend, weil überall sind sozusagen die islamistischen Aufstandsbewegungen. Al-Shabaab in Somalia, das sind 50 Jugendliche gewesen oder junge Leute, ja, die sozusagen Teil dieser islamistischen Koalition war, die Warlords vertrieben hatte. Ja, dann gab es internationale Intervention, weil man kein islamistisches Regime hatte. Haben wollte, ja, und am Ende hat sich dem Al-Shabaab mit einem anderen Teil der Warlords verbündet und hat dann den größten Teil des Landes über mehrere Jahre kontrolliert, ja, und das sind sozusagen mustergültige Eskalationen in Jemen genauso, wo man sagen kann, horrible. Der Drohnenkrieg lässt sich im Prinzip nur verstehen, wenn man immer sieht, dass der eingebettet ist, oft in andere Antiterroroperationen, Special Forces, ja, und teilweise die dann eben auch ablöst, ja. Das hat mal jemand gesagt, dass das Hauptrekrutierungstool von Al-Qaida war eine Zeit lang Guantanamo, um vorzuführen, wie amoralisch der Westen ist, und der Drohnenkrieg hat das im Prinzip, ja, der hat die Rolle von Guantanamo eingenommen, unter Obama.
Mhm.
Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen.
Genau, also es ging um die Opferzahlen. Also genau, okay. Also diese weite Range von, ich sag mal so, was ist das, 53, die Obama sagt, bis zu welchen? Also ich glaube, die pakistanische Regierung ist am allerhöchsten.
Dieses Büro für investigativen Journalismus in Großbritannien, das halte ich für die beste Quelle. Mhm. Ich kenne auch 2 von denen. Und die haben jetzt sozusagen alles summiert, Da gab es am Ende ja sozusagen nach oben Korrigierungen kurz vor Ende der Obama-Amtszeit. Da wurden wesentlich mehr Civilian Casualties zugegeben. Und dann damit haben die auch ihre Schätzungen hochsummiert. Also ich sag mal, 6.000 bis 9.000 Menschen sind sozusagen Opfer dieses Drohnenkriegs geworden.
Also zivile Opfer oder?
Insgesamt.
Insgesamt.
So, davon zivile, genau. Kann man dann, das ist schwer beantwortbar, weil das, was zum Beispiel die ISAF bei diesen Anti-Terror-Raids oder Drohnenschlägen zum Teil immer rausgegeben hat, also die Schutztruppe in Afghanistan, NATO und andere, es gab sozusagen Nightly Raid, 3 Taliban getötet, 3 verhaftet, keine weiteren Auskünfte. Ne? Wie gesagt, das ist ein verdeckter Krieg.
Ja.
So, und da wird normalerweise nichts kommentiert, sondern es sind da sozusagen irgendwann eher die Ausnahmen gewesen. Und im zweiten Wahlkampf, wo Obama wiedergewählt wurde, da hat er sozusagen angefangen, von sich aus über dieses Drohnenprogramm zu reden. Oder als Osama bin Laden getötet wurde, Abbottabad, da wurde plötzlich über Programme, die streng geheim waren, wo Leute im Prinzip nur Andeutungen drüber gemacht haben und im Knast gelandet sind, da wurde plötzlich öffentlich geredet, weil das natürlich sozusagen der große Erfolg war, dass das ehemalige C-Team 6 da Osama bin Laden irgendwie getötet hat und sie dann das vorzeigen konnten. Und das war so der Zeitpunkt, dass es dann Gegenstand der politischen Debatte wurde. Und der dritte Faktor, den man da nennen muss, ist im Prinzip die Tötung von Anwar al-Awlaki, amerikanischer Staatsbürger, der sozusagen vom moderaten Vorzeige-Imam nach 9/11 innerhalb von 10 Jahren zum Hassprediger. Das kann man sich noch heute, wenn es nicht gelöscht ist, bei YouTube angucken. Was der sozusagen mit Al-Qaida zu tun hatte, ist öffentlich nicht bekannt. Also ob er da in den Rängen irgendeine Rolle spielte, weil ein Prediger ist nicht automatisch jemand, der auch Gewalt oder da Kommandeur ist. Das wurde aber dann von der US-Regierung behauptet und sein Vater, auch US-Bürger, hat dann ein Jahr lang das amerikanischen Gerichten versucht zu verhindern, weil sie offen darüber geredet haben, der hat sozusagen eine Rakete in seiner Zukunft. Und dann haben sie versucht, mit Hilfe der ACLU, dieser größten Bürgerrechtsorganisation, zu sagen, gut, dann führt bitte einen Prozess gegen meinen Sohn. Legt ihr irgendwie Beweise auf den Tisch. Ja? Und der hat, der Awlaki hat tatsächlich also so eine längere Radikalisierungsgeschichte hinter sich, hat es immer wieder versucht, ist dann nach Jemen sozusagen in das Land seiner Vorfahren gegangen und wurde dann auf Anweisung der USA verhaftet. Und als er dann rauskam, nach einem Jahr oder so, ist er in den Untergrund gegangen. Und man weiß es einfach nicht, was der reell mit dschihadistischen Zusammenhängen zu tun hatte, aber es gibt eben mehrere Attentatsversuche in den USA, wo die Leute vorher seine Videos gesehen haben und die dann das gefunden hat. Deswegen ist er eben zu so einem High-Value-Target erklärt worden. Und der ist dann von der Drohne tatsächlich getötet worden irgendwann. Und das Erschreckende ist, dass 14 Tage später sein Sohn, den er irgendwie über ein Jahr nicht gesehen hat, der dann von zu Hause ausgerissen ist, sein minderjähriger Sohn, der dann
in den USA gelebt hat oder was?
Auch in Jemen.
Auch in Jemen.
Er war bei den Großeltern untergebracht, eine ganz andere Provinz. Und die dachten alle, auch das US-Militär, der ist in der Shabwa-Provinz. Und da ist der Sohn dann sozusagen ausgerissen und versucht, dahin zu reisen, ja. Und nachdem dann sein Vater, er gehört hat, im Radio gehört, dass sein Vater tot ist, ja. Dann hat er zu Hause angerufen und dann haben sie gesagt, ja, komm zurück. Aber da war noch eben wegen dem Bürgerkrieg die Straße nicht passierbar. Dann hat er da mit irgendwie entfernten Verwandten rumgehangen und bei irgendeinem Picknick ist er dann auch von der Drohne totgeschossen worden. 16-Jähriger. Krass. Ja? Das ist sozusagen die Eskalation. Es ist auch nicht aufgeklärt, warum das passiert ist. Ja, weil man sagt, das ist wie, der Skal hat das mal gesagt, wie in einer griechischen Tragödie, ja? Also dann wird der Sohn für das, was er werden könnte und was sein Vater gewesen sein soll, bestraft.
Ja,
so, also das ist sowas von No-Go. Beide amerikanische Staatsbürger, beide sozusagen ohne jegliche rechtsstaatlichen Elemente, weil Obama dann entschieden hat, das ist so hoch angesiedelt, eben wegen den Videos, ne, die bei den islamistischen Attentätern tatsächlich gefunden wurden, ne, wo der eine Rolle spielte. Aber auf der operativen Ebene völlig unklar. Das wurde als er dann tot war, ist die Geschichte dann präsentiert worden, er wäre der Kommandeur von Al-Qaida oder einer der Kommandeure von Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel gewesen, AQRP. Das ist aber eben nicht bewiesen, weil man weiß, die 4 Leute, die das waren, sind alle Leute, die mal in Guantanamo waren und in so einem Resozialisierungsprogramm bei den Saudis waren. Und als sie da durch waren, sind sie sofort in den Untergrund gegangen und waren Al-Qaida-Kommandeure.
Hat ja viel gebracht, diese Resozialisierung.
Das war toll. Ja. Aber Gut, die Opferzahlen sind dann eben von daher eben wie dieses Beispiel, was auf dem Jemen, diesen lokalen Journalisten, ne, da sammeln Leute tatsächlich auch in der Fatah-Area.
Aber ne? das ist ja auch so eine Kritik an diesem Living Under Drones Bericht, dass im Endeffekt es gibt eigentlich keine Journalisten in der Fatah-Area, die dürfen da gar nicht hin. Und das heißt mit anderen Worten, alle Interviews, die sie dort verwertet haben, sind über NGOs, die dort aktiv sind.
Die NGOs haben aber nur geholfen, die Leute da rauszubekommen. Also es gibt eine NGO, die in Pakistan, also das sind Pakistanis, und die arbeiten mit der britischen NGO Reprieve zusammen. Und also Reprieve hat da selbst auch Filme, also da sieht man dann zum Teil auch die gleichen Akteure, das kann man quasi nachvollziehen, wer da mit wem redet. Aber dieses Living Under Drones war eben von US, zwei Law Schools haben zusammen Psychologen, Rechtsanwälte dahingeschickt, und die haben sich dann mit Leuten aus der Fatah-Area getroffen, die sozusagen da rausgekommen sind. Weil ich hatte erwähnt, da steht praktisch unter kolonialem Recht oder so eine Sonderrechtssituation, da sind Fremde nicht zugelassen. Also nur das pakistanische Militär geht da rein. Und es gibt sehr wohl einen Journalismus, nicht sozusagen vergleichbar mit dem, was wir kennen. Da hat diese NGO Tactical Tech,
ja.
Ja, die haben da auch einen kleinen Film drüber gedreht. Die haben so eine Serie von Filmen, wie man in bestimmten, wie man Bürgerjournalismus in bestimmten extremen Situationen sich vorstellen kann. Und da ist genau die Fatah-Area auch Gegenstand. Das, also kannst du praktisch googeln, oder habe ich auch dabei. Und da interviewen die so Leute. Das sind meistens Leute, was sich die in Tankstelle betreiben, viele Leute treffen, Taxifahrer. Das machst du da als Nebenjob, den Journalismus. Und er sagt, allein in einem bestimmten Zeitraum sind 100 Leute getötet worden, die so einen Hartjournalismus betrachten. Also ich komme jetzt nicht auf die, also sind schon mehrere Jahrzehnte, vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg oder so. Also das ist sozusagen keine gesicherte Position, aber es gibt da sozusagen Bezugspunkte, wo du hingehen kannst, mit den Leuten reden. Aber klar, das ist ja eben das Ding. Also wir haben eine Zeit lang sozusagen noch einen Journalismus gehabt, der den Anspruch hatte, bei Kriegen sozusagen anwesend zu sein, um noch den Versuch haben zu können, man stellt sowas wie Wahrheit her.
Aber ja, oder das ist ja der Witz, dass eben Pakistan ist ja gar kein Kriegsgebiet, also offiziell. Ne? Das ist ja.
Das ist das nächste Thema, genau. Dass der Drohnenkrieg in vielen Gegenden stattfindet, die gar nicht Declared War Zone sind, sondern einfach im Prinzip, das sind Verbündete der USA, in Anführungszeichen.
Fangen wir doch jetzt mal einfach mal konkret mit der Kritik an. Was ist denn jetzt, so schlimm an diesem?
Klingt doch alles ganz nett.
Das ist so schlimm, ja.
Nein, genau. Ich eröffne mal das Argument anders, ja?
Ja, genau.
Was ist jetzt zum Beispiel schlimmer am Drohnenkrieg versus einem, sag ich mal, konventionellen Krieg? Was ist schlimmer zum Beispiel an einem Drohnenkrieg versus einer, sag ich mal, bemannten Special Forces Einheit, die sozusagen dann bemannt eindringt und so? Also, weil man kann ja nicht einfach sozusagen Drohnenkrieg versus Frieden vergleichen, weil das ist ja oft nicht die Option, sondern Drohnenkrieg versus eine andere Form von Krieg oder eine andere Form von Einsatz sozusagen.
Vielleicht fangen wir an bei der Begriffssystematik. Also Drohnenkrieg heißt das Ganze, weil das sozusagen eine wirklich eigene Form von Kriegsführung geworden ist. Da reden wir jetzt nicht über die normalen militärischen Einsätze von Drohnen, wo sie eingebettet ins Militär stattfinden. Ne, da ist das klassische Predator, fliegt irgendwo rum, macht eine Aufklärung, sieht, da ist eine Flugabwehrstellung, und dann kommt der Kampfjet und schießt sozusagen Flugabwehrstellung weg. Und sozusagen in so einem eingebetteten, gemischten Einsatz sehen wir jetzt zum Beispiel die Drohnen viel über Syrien und nicht unbedingt, aber auch in dieser Antiterrorrolle. Diese Antiterrorrolle ist eben wirklich, ich lasse die Drohne irgendwo rumfliegen, weil ich jemanden suche, High-Value-Target, ist aber mittlerweile sozusagen eher die Ausnahme geworden. Ich habe eher dann eben so eine Überwachung und sage, hier in dem Gebiet in Jemen ist Al-Qaida stark, da lasse ich das Ding rumfliegen. Ich habe irgendeinen Hinweis bekommen, sei es irgendwie Signalintelligenz, sei es menschliche Intelligenz. Also sprich, Leute haben einen Tipp gegeben oder man hat irgendwelche Handygespräche aufgefangen. Dann fliegt die Drohne da rum, macht diese Überwachung und exekutiert sozusagen optional. Das ist natürlich überhaupt, mit was willst du das von einer anderen militärischen Situation vergleichen? Wenn du sagst,
ja, mit Special Forces Einheit, ne? Also,
nein, aber wenn das der Vergleich ist, dass du sagst, besetze ich den Irak oder besetze ich ihn nicht und jag stattdessen die Aufständischen mit Drohnenprogramm. okay, dann kannst du sagen, so eine Besatzung, bis du die erstmal überhaupt erkämpft hast und das provoziert noch mehr Widerstand, das tut der Drohnenkrieg aber auch. Das Problem ist doch zum Beispiel, so eine Besatzung ersetzt du ja gar nicht mit einem Drohnenprogramm. Das kannst du ja, das ist Äpfel und Birnen.
Ja, klar.
Ne? Also weil du kämpfst damit ja keinen überlegenen technischen Gegner weg. Das ist ja asymmetrische Auseinandersetzung. Du fliegst in Luftraum rum, wo der dir sozusagen nicht unterbunden wird. Da gibt es keine Flugabwehr. Mhm. Ne? Wir reden also über Gebiete, die sozusagen offen sind für diesen Lufteinsatz. Und das machst du sozusagen vielleicht sogar eher noch mit der Duldung zumindest, wenn nicht sogar der Billigung der Regierung dort. Und die Special Forces, wie gesagt, fliegen hin aufgrund von irgendwelchen Hinweisen. Und dann ist es die Frage, wie die Einsatzmoral ist. Die ist in Afghanistan spätestens, ist eben auch schon so gewesen, lieber schießen als zu viel fragen. Da gibt es eben ganz viele von diesen Nightly Raids, die eben brutal schiefgegangen sind, wo man dann lokale Polizeikommandeure aus Versehen erschossen hat, mit denen man verbündet war. Ja, ganz schreckliches eigenes Kapitel. Und die Drohnen, die können dann nur noch fliegen und im Prinzip eine Aufklärung machen, also eine wirkliche Aufklärung in dem Sinne, das ist aber keine wirkliche qualifizierte geheimdienstliche oder polizeiliche Tätigkeit, wo du einen Ermittler schickst, der sozusagen beobachtet, mit Leuten redet und so weiter. Das ist ja eigentlich das, was Terrorbekämpfung war, eine polizeiliche Tätigkeit. Dafür musst du eben tatsächlich, ne, Leute beschatten, damit, da musst du andere Leute befragen, da musst du Netzwerke erkennen und dann verhaftest du die Leute irgendwann und behältst sie so lange, bis sie reden. Mhm. Ja? Mhm. Und diese Grenzüberschreitungen, die sind ja schon vorher da, dass du sozusagen anfängst zu foltern, die Leute erzählen dir irgendwas, ja, und das ist ja sozusagen mittlerweile verbrieft, dass Folter sozusagen kontraproduktiv ist, selbst wenn man da keine moralischen Kriterien anlegen will, man kriegt sozusagen einen Nebel, weil die Leute irgendwie, die gefoltert werden.
Zählen halt einfach alles, was sie...
Ja, die versuchen nicht irgendwas, sondern die versuchen in der Regel, das ist die psychologische Situation, zu ergründen, was du hören willst.
Mhm. Ja.
So, und das heißt, das ist ein psychologisches Wechselspiel, wo sozusagen deine Prädisposition mit einfließt. Da gibt es dann auch wieder Schulungen, dass du das sozusagen den Folterern nicht verrätst, so, aber das ist eben, eigentlich weiß man, dass das zu nichts führt, so. Das ist natürlich auch eine Konsequenz von Obama, aber der hat wirklich drauf gesetzt, diesen Tötungsanteil von den Special Forces auszubauen. Das heißt, wir reden gar nicht darüber, wir kriegen die Drohnen und dann ist das präziser als was anderes. Ja, sondern das ist die Fortsetzung und Zuspitzung dieses Terrorkrieges.
Ich finde, da gehen andere Dinge, die sonst nicht stattfinden könnten.
Ja, ne? Verhaftung.
Genau. Ja.
Ja, ja, das heißt, ich schieße die Leute tot. Es gibt bei diesen Leaks, die jetzt nicht von Snowden sind, 2015 gab es einen größten Stapel von Geheimdienst oder vom Militärapparat. Da waren zum Beispiel wissenschaftliche Untersuchungen zum Drohnenkrieg über Jemen. Ja, und die Leute, die das gemacht haben, haben am Ende geschrieben, das ist kontraproduktiv. Weil aus geheimdienstlicher Sicht muss ich eine Anzahl von Leuten verhaften, um sie verhören zu können und neue Informationen zu bekommen, wo ich dann weitermache. Ja, wenn ich die Leute einfach nur noch erschieße, die verdächtig sind, dann werde ich irgendwann blind.
Ja.
Das ist das Fazit von Militärs.
Ich will nur mal ganz kurz, also, weil ich diesen Atlantic-Artikel gelesen habe, der hat sich nochmal, hast du den gelesen? Der hat sich nochmal kritisch mit dem Living Under Drones auseinandergesetzt. Okay. Und und der Autor wies darauf hin, dass es 2009 zu halt sehr, sehr krassen Säuberungsaktionen in der Fatah-Area von der pakistanischen Armee gekommen ist. Also die sind da selber hingefahren und haben dort versucht, sozusagen die Taliban dort rauszumachen. Und da ist es wirklich, also es gibt nicht wirklich belastbare, was da abgegangen ist, muss aber schlimm gewesen sein. Es waren 1 Million Menschen, sind vertrieben worden. Die sind wirklich abgehauen. Und der Autor meint halt, es gibt keinerlei Berichte darüber, dass jetzt seit diesem Drohnenkrieg in der Fatah-Area es irgendwelche Displaced Person gibt. Also dass halt Leute dort fliehen aus der Region oder so etwas. Das heißt also, der Schrecken kann zumindest vergleichsweise mit den Säuberungsaktionen der Militärs nicht so groß sein. Und es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, wo sie halt dort die Leute befragt haben, wofür haben sie am meisten Angst, und die Reihenfolge, das steht so im Artikel, war halt irgendwie, also zuerst einmal irgendwie terroristische Bomben, zweitens die pakistanische Armee und irgendwo ganz hinten irgendwo Drohnen.
Ja, aber es gibt eben viele andere Stimmen, die das anders aufzählen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, zu welchem Zeitpunkt man die Leute fragt. Ein Faktor ist eben, dass sie auch gar nicht so leicht aus der Fetter Area rauskommen.
Willst du auch einen öffnen? Du hast ja noch einen.
Ich lade das auf. Danke. Genau. Und der andere ist natürlich, dass diese Drohnenkampagne. Dass diese Drohnenkampagne natürlich über einen längeren Zeitraum ging. Und diese Säuberungsaktion, das sind verschiedene Wellen, da hat eben das pakistanische Militär, gab es eine ganz große Offensive gegen die pakistanischen Taliban, nicht gegen die afghanischen Taliban, die da eine Zeit lang eingedrungen waren in das Gebiet, dann rausgesäubert wurden. Aber meistens findet der Krieg nicht unbedingt nur da statt. So, also ich finde es ja eh schwierig, sowas festzumachen. Das sind natürlich momentane Geschichten. Also ich glaube auch, dass in der Phase, als sie da reingegangen sind, das ganze Militär, da war das tatsächlich die größere Gefahr, logisch. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein ganz bestimmter Abschnitt. Ne? Und wir haben diese Steigerung ja gerade 2008, 2009 gehabt. Und die Kampagne wurde, dann gibt es auch so eine Delle. Also die haben ihre Drohnenkampagne in dem Jahr auch zurückgefahren. Und 2010, 2011 sind dann sozusagen die nächsten Höhepunkte gewesen. Wir waren vorhin beim Double-Tapping, das wollte ich jetzt noch mal von mir aus noch mal einbringen. Ja. Das ist tatsächlich, um das zu erklären, das ist eine Guerilla-Taktik. Das ist keine Taktik eigentlich von überlegenem Militär, sondern stellt sich zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, Griechenland, die Wehrmacht hat ja irgendwann Griechenland komplett besetzt gehabt. Da fährt ein Militärkonvoi lang. Und die Untergrundbewegung liegt sozusagen in den Büschen, schießt das erste Fahrzeug manövrierunfähig, dann schießt sie auf alle Leute, die sie so treffen können und dann ziehen sie sich wieder zurück, aber eben verschwinden nicht, warten, bis die Leute selbst abgewartet haben, dann doch rauskommen, ihre Verwundeten bergen. Und mit der zweiten Welle tötet man dann sozusagen den Rest der Leute. Das ist eben, wir reden über asymmetrische Kriegsführung und genau da kommt das her, aber eben von der Seite, die unterlegen ist, Heimtücke einzusetzen, das ist der Kern von Guerilla-Kriegsführung. So. Und das Novum ist dann eben, dass sozusagen die technisch überlegene Seite hingeht und solche Heimtücke-Elemente einsetzt. Das fand ich auch atemberaubend, das ist aber sozusagen, also wenn man das intensiv googelt, findet man massenhaft Quellen dafür, das scheint belegt zu sein. Das kann zum Beispiel heißen, dass man dann das medizinische Personal trifft. Das ist das, was bei dieser Studie Living Under Drones auch dokumentiert wird, dass das medizinische Personal sozusagen aufgrund dieses Double-Tappings, dieses zweiten Schlages mit Zeitverzögerung sozusagen Hemmungen hat, Hilfe zu leisten. Ne? Oder eben auch gerade nicht nur das medizinische Personal, sondern auch gerade was so Nachbarschaftshilfe ist. Da leidet jemand, verblutet, da rennt man normalerweise hin und presst dem was auf die Schlagader, ne, wo es gerade raussprudelt. Und das machen die Leute dann nicht mehr, weil sie wissen, wenn einmal geschossen wurde, kann es genauso gut noch ein zweites Mal passieren.
Das haben wir im Endeffekt auch bei diesem WikiLeaks, diesen ganz berühmten, dieses Collateral Murder Video gesehen, im Endeffekt, wo da diese Apache-Hubschrauber erst diesen kleinen Wagen zusammengeschossen hat und als dann Leute zu Hilfe kommen, dann auch mal die zusammengeschossen hat.
Ja. Und warum passiert sowas? Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob das so pauschal beantworten kann, aber spricht eben für eine enorme Verrohung, genau wegen dieser Antiterrorkriegsführung, wo erstens Normen von oben ausgehebt werden, wo man eine intensive Kampagne macht, sozusagen den politischen Gegner zu töten und weltweit zu jagen. Das hat sozusagen, wenn man das von oben institutionell, strukturell so einrichtet und da sozusagen Manpower reintut, sozusagen viele Geheimdienste erstellen Tötungslisten, die werden dann von oben abgesegnet, dann jagt man die Leute. Das fing an mit diesem Deck of Cards in der Besatzung des Iraks, wo man die 40 Top-Kader-Bad-Regime auf dem Kartenspiel hatte, damit alle Soldaten das sich memorieren können. Ja, und dann gibt es auch so einen Ex-Militär, der dann so rüber plaudert und sagt so, ja, dann hatten wir diese 40 Leute, da hat man irgendwann abgearbeitet, vielleicht nicht alle bekommen. Und dann hat man die nächste Tötungsliste, 300.
Klar.
Dann hat man die abgearbeitet und dann hatten wir 4000. How did this grow? Ne? Andrew Axum ist das, der es mal in so einem Interview gesagt hat. Man kommt immer dazu, dass man dann Eskalation hat in irregulärer Kriegsführung. Darüber reden wir, das ist Special Forces. Man macht das, was sozusagen Militär sonst explizit verboten ist, eigentlich als Ausnahme. Und das ist das, was nebenbei Obama auch über den Drohnenkrieg gesagt hat. Der große Verfassungsrechtler, der sozusagen das systematisieren und ordentlich machen will, der hat in so einer Rede 2013, Ende Mai, der hat im Prinzip diese ganze Kritik aufgenommen und genauso Sachen gesagt, wo man sagen würde, ja, das ist das Mindeste, wie man das reguliert. Mhm. Das ist sozusagen unter strenger Aufsicht, das machen wir hier nur, das machen wir nicht für alle Ziele, sondern nur für High-Value-Targets. Das ist keine breite Kampagne und es gibt keine zivilen Opfer. Oh, okay, Single-Digit, sagt dann später der Brennan, der das für ihn koordiniert hat. Man kann diese ganzen Kriterien aufzählen.
Und er hat ja dann selber auch irgendwann das so eingerichtet, dass er sozusagen die letzte Entscheidung trifft, ne, persönlich.
Natürlich nicht für jeden Drohnenschlag. Ja.
Ich dachte für jeden sogar.
Nee. Das sind also für genau die, wo es um
Namen wie High-Value-Targets.
High-Value-Targets, okay. Genau. Das ist das eine oder eben in bestimmten Gebieten. Mhm. Der CIA wurde über Pakistan relativ viel Autonomie zugestanden, aber sozusagen die obere Hoheit über die anderen Gebiete hatte dann eben JSOC. Mhm. Und es gibt sozusagen vorsichtige Bewertungen, dass die im Prinzip die sind im Prinzip heimlicher als die CIA, weil das weiß mittlerweile jeder, dass die so eine Tötungsabteilung haben. Und die besondere Rolle dieser Spezialkommandos, wie weit die auch gewachsen ist, ne, die haben einen eigenen Geheimdienst, der sozusagen eine eigene Tötungsliste geführt hat. Und die haben auch eine gewisse koordinierende Funktion am Ende gehabt unter Obama, sagt man. Aber es gab dann eben in der zweiten Amtsperiode dann den Versuch, das Drohnenprogramm nochmal sozusagen noch geordneter in bestimmte Bahnen zu übergeben. Dafür ist der Brennan, der Drohnenzar, also der nationale Sicherheitsberater, der das maßgeblich koordiniert hat, der sozusagen auch aus der Bush-Ära übernommen wurde, also auch da sozusagen nahtloser Übergang und viel mehr Macht bekommen hat als unter Bush. Der ist dann sozusagen zum CIA-Chef gemacht worden, ja, um dann sozusagen zu klären, wie man dann diese Drohnenkampagne wieder aus dem CIA rauslöst und dem Militär überantwortet. Das ist nicht passiert. Ja, sie haben 4 Jahre lang daran gebastelt und offensichtlich ist es zu irregulär, als dass man das sozusagen im normalen Betrieb in der Form implementieren kann. Um nicht missverstanden zu werden, die normalen Drohnenpiloten sind Air Force-Piloten. Aber wie gesagt, das Ticket sozusagen, wer dann den Einsatz verantwortet, läuft dann eben über JSOC oder CIA. Und damit dann sozusagen ist dann automatisch alles geheim, weil beide Strukturen eben unter Geheimhaltung, nationales Sicherheitsprivileg arbeiten.
Ich rede mehr.
Ich rede mehr.
Super. oder ich frage, was mich jetzt fragen würde, interessieren würde, hast du dir mal Gedanken gemacht, was jetzt sozusagen die Motivation hinter dem Ganzen ist? Also war die Motivation darüber einfach, okay, wir müssen diese Region unter Kontrolle kriegen? War vielleicht das Ziel zu sagen, na okay, Eva Special Forces reinschicken und vielleicht noch viel mehr Schaden anrichten und natürlich eigene Leute gefährden, nehmen wir lieber diese Drohnen? Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann mal sozusagen eine positive Intention hatte oder ist das
ja,
total, oder ist dann entglitten oder glaubst du, dass es...
Positiv ist vielleicht einfach relativ zu sehen. Also wir können uns vielleicht eines zynischen Bildes bemühen. Wenn du kommst in diesen Job rein als Obama und das ist eigentlich gar nicht so dein Special-Ding. Du wolltest hier Healthcare und du hattest so ein paar ganz konkrete innenpolitische Punkte, ja, für die man ihn dann auch gerne lieben kann oder auch nicht, je nachdem, welche Bilanz man da genau zieht. Das lassen wir mal beiseite für den Moment. Aber dann wirst du mit dieser Sicherheitspolitik konfrontiert und du hast halt gesagt, ja, der eine Krieg ist gerecht, der andere nicht. So, aber der Alltag ist dann eben sozusagen die Frage, wird es einen Angriff auf dem Homeland der USA geben? Das wird dann sozusagen deine Präsidentschaft prägen, ob du das verhinderst. Ob unter deiner Wacht sozusagen, du bist am Steuer sozusagen dieses Staates.
Gibt es ein zweites 9-11 im Endeffekt sozusagen?
Genau, oder auch kleiner. Es gab ja mehrere verhinderte Attentate. Gut, da gibt es dann Verschwörungstheorien, die sagen, das war alles fingiert. Das übernehme ich mal nicht, ne? Sondern es gab mehrere verhinderte Attentate, die sozusagen, der Schuhsohlenbomber oder so ein Frachtflugzeug, was sozusagen Bomben geladen hatte, die alle sozusagen per Zufall vereitelt wurden. Und wenn die stattgefunden hätte, dann wäre Obama kein zweites Mal gewählt worden. Kann man sich gut vorstellen. So.
Ja, komm, also ich meine,
Bush hat es ja auch geschafft.
Ja, Bush wurde ja richtig gepusht.
Aber so, und das wird zumindest so erzählt in den Sachen, die ich gelesen habe, dass das sozusagen so eine Liability für ihn war, wo seine ganzen jungen Berater gesagt haben, du musst hier eine ganz strikte Antiterrorpolitik fahren. Dann war diese Alabama-Geschichte, die ich erzählt hatte, wo er sozusagen dann früh in seiner Amtszeit Kontakt mit diesen Special Forces bekam, weswegen die im Prinzip auch diesen Turf War zwischen JSOC und CIA gewonnen haben. Ja, weil sozusagen, die haben ihm das Problem gelöst, die gesagt, wir können da noch mehr von machen.
Und haben das offensichtlich eindrucksvoll gemacht.
Genau. Und das sind nur sozusagen zwei Cent aus einer bestimmten Richtung. Das ist meistens, sind das mehrere Gründe, die zusammenkommen. Ja? Ja. Aber ich glaube, dass es da sozusagen auch eine Verzweiflung gibt. Man hat eine Eskalation, die man vielleicht auch gar nicht selbst verantwortet hat, gegen die man auch war. Das hat man als demokratischer Präsident, der erste Schwarze, sozusagen, der mit einer ganz anderen Agenda kommt. Der erbt das sozusagen, diesen schrecklichen Krieg,
ja.
Der als weltweiter Krieg, der entgrenzt ist, angelegt ist. Ne, diese Kriegserklärung, die sagt ja nur, es sind da Anschläge passiert. Das ist eine offizielle, richtig vollgültige Kriegserklärung, die heute noch in Kraft ist. AUMF, Authorization for the Use of Military Force, wurde 3 Tage nach 9/11 verabschiedet. Und da steht eben drin, dass der Präsident eben diese War Powers hat, sozusagen alles das tun kann, was du sonst nicht tun kannst, eben gegen Gruppen, die das irgendwie mitverantwortet haben und Staaten, die ihnen irgendwie geholfen haben. Ja?
Und sehr schwammig. Ja.
Ja, und das ist Barbara Lee, die Einzige, die damals im Kongress gegengestimmt hat, die hat genau das auf den Punkt gebracht, damals schon. Eine schwarze Abgeordnete aus Kalifornien, die hat gesagt, das ist sozusagen ein weltweiter Krieg ohne Grenzen. Und genau das findet statt. Ja. In 2/3 aller Länder der Welt sind diese Spezialkommandos aktiv. 2/3. Das muss man sich mal vorstellen. Die machen natürlich nicht ununterbrochen Mordprogramme da, sondern eben auch geheimdienstliche Aktivitäten und so weiter. Aber das ist dieser eskalierende, entgrenzte Charakter.
Das ist eine blöde Frage. Deutlich. Ist Deutschland eines dieser Länder? Oder?
Ich glaube ja.
Okay.
Also ist das Geheimdienstaktivitäten?
Klar, aber Special Forces war ja in dem Fall.
Ja, also ich meine, Deutschland, oder muss man auch ehrlich sagen, das weiß man seit 9/11, ist eben ein besonderer Schwerpunkt dschihadistische Aktivität. Nicht in dem Sinne, dass hier Anschläge gemacht werden. Das Mohammed kommt jetzt Attac sozusagen aus durch
Hamburg-Harburg.
Ja. Genau, das ist im Prinzip eine Zeit lang, so sehen die Geheimdienste das. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber im Prinzip so eine Safe Zone gewesen.
Aber ganz kurz. Ja,
jetzt nochmal ganz kurz. diese ganze, was Obama gemacht hat, was du jetzt gesagt hast, diese Maschinerie geschaffen, die das alles dann so perfekt
gestreamlined,
war das vielleicht auch der Versuch, diese ganzen Sachen zu konsolidieren und in der Hoffnung damit, also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht einen Überblick zu gewinnen oder beziehungsweise das eben ganz oben aufzuhängen und nicht irgendwie diese konkurrierenden Einheiten, die da jetzt mal alle mit ihren Drohnen rumfliegen und hin und wieder mal Leute abschießen, die so komplett alleine zu lassen? Oder hatte das, wäre das möglich oder ist das,
ja, aber
muss mir auch diese Hoffnung nehmen?
Ist das eine Hoffnung?
Also, ich weiß nicht, ob es eine Hoffnung ist.
Das ist Streamline heißt, dass es dann sozusagen geschmierter läuft.
Ja, ja, aber Streamline kann ja auch bedeuten, dass es eben auch ganz oben ankommt, dass Obama im Zweifelsfall Bescheid weiß, wann es passiert, dass er vielleicht auch eingreifen kann, dass er vielleicht auch einen Überblick gewinnen kann, wann ist es notwendig und wann nicht und dass das halt nicht irgendwo versandet, dass das passiert.
Also was er auf jeden Fall gemacht hat, ist mehr persönliche Verantwortung übernehmen. Ne, das ist wirklich, es gab diesen Terror Tuesday, wo dann eben wirklich PowerPoint-Präsentation, 5 Minuten Profil von diesem Terrorverdächtigen, dann wird eine Tötungsentscheidung gefällt oder nicht, die gilt dann 6 Monate oder so, das braucht ja auch Vorbereitung, das umzusetzen, aber in diesen Profilen steht dann schon drin, wir haben den da und da lokalisiert oder eine Ahnung, der ist in der und der Provinz, wir machen folgende Schritte, so und so viel Wahrscheinlichkeit. So, da hat er tatsächlich mehr abgenickt, als Bush je zur Kenntnis nehmen wollte. Aber will man das moralisch beurteilen? Also ich rechne ihm das schon positiv zu, dass er sagt, ich will auch persönlich Verantwortung übernehmen. Das war ihm wirklich ein Anliegen. Ne? Auch im Sinne von Kontrolle, auch im Sinne von, wir müssen da auch juristische Begründungen für finden. Aber der hat jetzt nicht gesagt, das ist hier ausgewachsen, wir müssen das sozusagen zurücknehmen oder meinetwegen teilweise auf den Prüfstand stellen. Oder großes Thema vor seiner Wahl, Transparenz. Ne? Oder auch in dieser Rede 2013, die ich erwähnt habe, der hat das auch nochmal gesagt, wir werden den Gebrauch dieses State Secret Privilege, also dieses Privileg, Sachen zu verheimlichen, eben aufgrund dieser War Powers von 2001, wir werden das zurücknehmen, den Gebrauch dieses Staatsgeheimnisses. So, und
mach das bitte nicht zu Hause.
10 Applaus bitte.
Das ist,
genau. Mach das nicht zu Hause.
Ich bin Stuntman, ich mach das professionell.
Und wenn du das sozusagen, also ich glaube, da gibt es eine große Ernsthaftigkeit bei dem, was ich mir schon glauben kann, der wollte das sozusagen sortiert kriegen,
yeah.
Aber ich sehe nicht, dass er sozusagen sagt, das nehmen wir zurück. Es gibt da wirklich ein eskalatives Moment.
Ja.
Ne? Es gibt, glaube ich, wenn man dann die Syrien-Politik angeht, die ich als eine große Hilflosigkeit eher bewerte, ja, da ich glaube, da ist einfach kein Plan mehr drin. In dem Sinne kann man generell so eine Aufstandsbekämpfungspolitik, wo man Leute, die verdächtig sind, an der Aufstandsbekämpfung, an einem Aufstand teilzunehmen, auf Verdachtsgrundlage massenhaft tötet. Ja, und das finde ich schon massenhaft, die Zahlen, über die wir geredet haben. Ja, das finde ich immer auch ein Ausdruck von Verzweiflung, weil man keine andere Strategie hat. Ne? Man weiß, dass es sozusagen mehr Radikalisierung schafft. Da gibt es viele Zeugnisse. Aber man in dem Moment sozusagen, wo man verdächtige Leute, die vielleicht auch keine hohen Kader sind, ne, sondern einfach nur irgendwo was mit dieser Bewegung zu tun haben, die man bekämpft, indem man die tötet, ja, hält man die Bewegung für den Moment klein, obwohl man sozusagen das Eskalationspotenzial immer hochhebt. Das ist eine Verzweiflungsstrategie, wenn man nicht mehr weiß, wie man sonst sozusagen den Drohnenanschlag aufs Homeland verhindern kann.
Aber ich will das nicht mal runterbrechen, weil wir haben jetzt nun mal die Situation, es gibt diesen internationalen Terrorismus und der ist ein Problem. Und die USA hat sich das nun auf die Fahnen geschrieben, das jetzt zu bekämpfen. Und ich glaube, dass man da halt ganz, ganz schnell in Situationen kommt, wo es keine gute Entscheidung gibt. Ne? Mhm. Und jetzt mal, um das mal so sozusagen richtig plakativ platt mal runterzubrechen, was würdest du sagen? Was hat mehr Terrorismus befördert? Das Drohnenprogramm? Ohne Frage hat es das, ja. Oder der Rückzug aus dem Irak. Weil ich glaube, es sind halt zum Beispiel zwei Entscheidungen, die hast du ja auch so gegenübergestellt. Ja, irgendwie, wir weiten sozusagen den Krieg in Afghanistan beziehungsweise nach Pakistan auch aus, mittels dem Drohnenprogramm, unter anderem mittels des Drohnenprogramms. Und auf der anderen Seite ziehen wir uns aus dem Irak zurück. Die Bilanz, ja, ist halt, der Irak ist ein Desaster. Das ist halt, dann ISIS entstanden. Ja,
ja, aber das Desaster ist vorher entstanden. Das hat mit dem Rückzug nicht so viel zu tun, würde ich sagen. ISIS ist im Prinzip aus Sicht der USA schon besiegt gewesen. Deswegen konnten sie auch zurückziehen. Auch da gab es vorher, wie in Afghanistan, The Surge, also ein Intensivieren der Truppenbewegungen. Also man hat sie fast verdoppelt und wollte nochmal sozusagen richtig investieren, um den Gegner fertig zu machen und dann nach getaner Arbeit nach Hause zu gehen. Und das hat ja in beiden Ländern nicht funktioniert. Und das Faszinierende an dem Islamischen Staat ist ja, dass sie sozusagen diese fast völlige Zerstörung, ne, auch großer Teile ihrer Kader, ziemlich nahtlos überlegt haben. Was man heute weiß, ist, dass sozusagen die Gründung von Al-Nusra, ja, also Al-Qaida in Syrien, ist sozusagen durch ISIS gemacht worden. Das sind die syrischen Kommandeure und Leutnants von Bagdadi gewesen, ne, die dann auch noch Geld von ISIS bekommen haben und Waffen von ISIS und darüber sind und sozusagen eine Zeit lang den Kampf angeführt haben, bevor sie sich eben zerstritten haben und gegeneinander gekämpft haben. Mhm. Da kann man ja nicht sagen, das ist erfolgreich gewesen, die Zerstörung von ISIS. Ne? Der Abzug sozusagen, da kannst du sagen, wenn sie da geblieben, wäre es nicht gewesen. Keine Ahnung.
Oder sagen wir mal so, wenn der Abzug langsamer passiert wäre, wenn er geordneter passiert wäre, wenn sie, also der Punkt war ja der, dass sie gedacht haben, dass sie die Sicherheitskräfte in Irak genug ausgebildet haben, ja, die jetzt sozusagen auch alleine das machen lassen haben. Und die sind dann ja einfach überrannt worden. Das ist ja.
Aber das ist nicht alles die Entscheidung der USA gewesen. Also im Prinzip ist sozusagen durch, also viele Gründe, die man jetzt aufführen könnte, ohne jetzt zu sehr in diese Frage der Besatzungspolitik reinzugehen. Aber als die USA abgezogen ist, ist das ja nicht wirklich ein verbündeter Staat gewesen, sondern es ist ein Verbündeter des Irans damals schon gewesen. Ja? Deswegen ist der Abzug ja auch nicht so gewesen, wie das in anderen Situationen gewesen wäre, wie zum Beispiel in Afghanistan. Da bleiben Kontingente, da bleiben kleine Stützpunkte. Als die USA jetzt wieder sozusagen mit ihrer internationalen Koalition den Krieg gegen ISIS begonnen haben, sind sie bei Null angefangen, was auch nur sozusagen das Sammeln von Zielen anging. Ihr habt ja vielleicht noch die Bilder, das dauerte ja Wochen, bis die USA sich entschieden hat, über Kobane, ja, sozusagen dieser nordsyrischen kurdischen Stadt einzugreifen. Da sind 3-4 Wochen lang strategische Bomber täglich darüber geflogen, ja, weil sie nicht wussten, wie Assad mit Luftabwehr oder, ne, die Russen waren damals noch nicht sozusagen so stark wieder eingestiegen.
War nicht da, oder?
Damals? Anderes Thema.
Okay.
Da gab es halt sozusagen, die sind da in 12 Kilometer Höhe mit ihren Hightech-Jets rumgeflogen, weil sie null Intelligence hatten, aufgrund derer sie Luftschläge machen können. Das mussten wir erstmal wieder ansammeln. Das heißt, die waren wirklich komplett abgezogen. Und das ist sozusagen überraschend für ein Gebiet, was die USA mal besetzt hatten, was dann eigentlich ihre Verbündeten wären. In Afghanistan haben sie jetzt sozusagen viel mehr Personal noch, um eben sozusagen unterstützende Operationen machen zu können. Dafür brauchst du immer Leute am Boden, kleine Militärbasen. Du brauchst überhaupt, um Luftschläge machen zu können, irgendjemand, der dann sagt, wo schickst du deine Raketen hin? Mhm. Und daran, also das ist sozusagen auf der militärischen Ebene, finde ich, der klarste Beleg, wie krass diese Trennung war. Mhm. Ne, diese schiitisch dominierte Regierung, die sie ja da auch immer kritisiert haben, dass sie eben auch nicht inklusiv ist sozusagen. Und dann eben, aber das ist eben Produkt der Besatzungspolitik auch gewesen, dass es sozusagen diese Entfremdung gab. Und in dieser Situation, die mit dem Iran nahestehenden Kräfte sozusagen das politisch dominiert haben. Und ob das sozusagen mit fortdauernder Besatzung besser geworden wäre, war ich zu bezweifeln.
Ja, das stimmt schon. Aber zumindest wären sie nicht überrannt worden von diesen ISIS-Leuten. Das ist, glaube ich, schon.
Aber, Entschuldigung, diese Ninive-Offensive, die ein halbes Jahr vor dem Fall von Mosul kam, ne, das ist im Prinzip das Muster gewesen, was auch als die USA da noch gewesen ist, auch schon mal passiert ist. Also wir erinnern uns, dass sozusagen ISIS, also als es noch Al-Qaida im Irak war, auch schon mal sozusagen in der Nineveh-Provinz oder in ähnlichen Gegenden große Teile sozusagen erobert hatte, bis dann die Stämme sozusagen die Schnauze voll von Al-Qaida hatten. Und das war dann diese Awakening-Bewegung, wo die USA sich dann im Prinzip danach mit verbündet hat und deswegen Al-Qaida dann eben zeitweise besiegt hatte.
Okay, gut. Jetzt nochmal.
Was mich mal interessieren würde, ist.
Nee, mach du mal.
Jetzt sollten wir zwischendurch das Publikum, wie ich mal.
Ja, genau. Wir wollten ja. Genau. Ist das Publikum noch da? Habt ihr Fragen?
Durchatmen,
Turnübungen.
Genau. Wo ist das Mikrofon? Ganz kurz.
Yeah, ah, ja. Hier. Oh, gleich behalten. Sehr gut.
Genau.
Gekonnt.
Ich habe mir eine politische und mehr eine technische Frage aufgeschrieben. Also zwei. Welche hätten Sie denn als erstes? Nochmal. Politisch oder technisch? Gut, versuchen wir es mal mit der politischen. Ich gucke ab und zu mal dem naiven Typen zu, der bei der BPK rumsitzt, weil man dann Infos mehr oder weniger direkt bekommt. Und der hat vor einer Woche gefragt, was mit diesem Anschlag war nach Manchester. Einen Tag später gab es von der Anti-ISIS-Koalition einen Anschlag, ich glaube auch mit Drohnen in Syrien. Und er hat dann der BPK gefragt, sag mal, wie sieht's aus? Da sind 104 Leute gestorben, an die 40 Kinder. Und während er die Frage formuliert hat, hat der Seibert dem Sprecher des Außenministeriums zugeflüstert, nichts wissen. Das hat man aber bei dieser YouTube-Aufnahme auch gesehen und gehört. Und natürlich war die Antwort, wir wussten nichts davon. Der Anschlag war am Donnerstag, gefragt hat ihn am Montag. Da haben die das 5 Minuten so irgendwie verneint. Also wir wissen von nichts, können natürlich nichts sagen, Einzelfall, bla bla bla. Haben die Mittwoch nochmal nachgefragt natürlich. Und da hatten die ja 2 Tage Zeit rauszufinden, was war jetzt nur mit dem Anschlag. Und da wussten sie halt immer noch nichts. Jetzt die Frage, wenn das jetzt Russland passiert oder meinetwegen Trump, würden wir uns alle aufregen. Ja? Aber jetzt passiert es hier irgendwie und man kriegt irgendwie mit, dass offensichtlich nicht über Fakten gesprochen werden. Ja, man nicht wirklich über Fakten sprechen will. Wie geht ihr damit um? Also das ist eigentlich die Frage. Also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn jemand einen zuflüstert, nichts wissen. Ja? Und dann plötzlich, man weiß von nichts, obwohl es in den Medien steht. Ja,
danke. Nur um das nochmal richtig zu verstehen, das war ein Drohnenschlag der US-Koalition.
Der Anti-ISIS-Koalition in Syrien, genau. Das war letzten Donnerstag, ja. Kurz nach dem Manchester.
Ja. Ich habe da nicht wirklich
vielleicht haben sie auch nichts davon mitbekommen, kann das sein?
Aber das Muster ist, da gerade in der Idlib-Provinz, wo Al-Qaida und ähnliche Kräfte sozusagen die Dominanz haben, da war eine Zeit lang jetzt eigentlich Ruhe. Ich habe das aber so verstanden, dass es in dem Gebiet war, irgendwo im Nordsyrien. Ne? Aber also es ist gar nicht so, dass
nimm mal Mikro. Sorry.
Die Zeit hat davon berichtet, im Spiegel stand es, die Springer haben es auch nochmal vorher gebracht und das, ja.
Also da kann Michael vielleicht gleich noch was mehr zu sagen. Ich wollte nur meine zwei Cent beitragen, dass das, man schon sagen muss, dass ein Teil der Luftschläge, die das russische Militär gemacht hat, durchaus ähnliche Aufmerksamkeit genossen hat. Und die Zahlen, es gibt ein NGO Air Wars, die das sozusagen auf Zahlenebene auswerten, auch die offiziellen Verlautbarungen, was so passiert. Und das, sagen wir so, da beide Seiten, die internationale Koalition gegen ISIS unter der Führung der USA, zusammen mit den Golfstaaten und so weiter und unter anderem uns als BRD und dann auf der anderen Seite Assad und Russland und Iran zum Teil, die machen beide Seiten ziemlich heftige Luftschläge, wo eigentlich sozusagen dieses Gebot, wenn du eine militärische Handlung machst, musst du das unterscheiden, ob Zivilisten betroffen sind oder Kämpfer. Das ist aber eben die Krux der Antiterrorbekämpfung, dass sie dann immer sagen, ja, die verbergen sich dahinter Zivilisten und wir müssen doch handlungsfähig sein und dass da offenbar die minimalsten Standards brutal abgeschliffen werden. Und vor ein paar Monaten waren die Zahlen ungefähr so, dass was die USA sozusagen ein Jahr länger Bomben gemacht haben, entspricht zu dem, was die Russen sozusagen in kürzerer Zeit gemacht haben. So, und Idlib ist dann praktisch so der große Stachel noch in dem wieder stabilisierten Assad-Regime. Deswegen kommt es da sozusagen eher zum Bombardement von russischen Kräften, aber eben auch von vereinzelten, gezielten Angriffen eine ganze Zeit lang, weil da eben auch Al-Qaida sozusagen rumläuft. Das ist immer im Schatten dieses Anti-ISIS-Krieges auch gewesen, dass da sozusagen Schläge gegen Al-Qaida-Strukturen gemacht werden. Das hat aber sozusagen abgenommen, weil die US-Kampfjets ungern mit den russischen kollidieren. Ne, so, dass du mittlerweile Zonen hast, wo die sozusagen ihre jeweiligen Einflusszonen haben und sozusagen die ihre Lieblingsgegner bomben, um es mal so zynisch zu sagen.
Also zu der Bundespressekonferenz, ne? Ich meine, wenn ihr hier so sitzt und uns Dinge sagt und Dinge fragt, dann haben wir meistens von nichts eine Ahnung, aber wir antworten trotzdem. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, von wovon du da geredet hast, ja. Aber wir können halt auch einfach irgendwie so rumlabern, ja, weil wir sind halt einfach nur irgendwelche Leute, die irgendwie rumlabern müssen. Wenn eine Regierung da vorne sitzt, ja, ist alles, was die Regierung sagt, an Politikum. Und alles, was die Regierung nicht sagt, ist vielleicht dann vielleicht kein Politikum. Das heißt also, das finde ich auch ein bisschen immer anstrengend bei diesem naiven Format, ja, dass es halt diese Situation nicht anerkennt, dass eine Regierung halt nicht einfach irgendwie so losplaudern kann, wie wir das hier können, ne, und einfach sagen können, was wir wissen oder sowas, ja, sondern die ist halt eingebezogen in sehr, sehr komplexe Bündnisse, in sehr, sehr komplexe Geheimnisse auch und sehr, sehr komplexe Weltzusammenhänge und die können nicht einfach von der Leber frei wegplaudern, ja, das ist eigentlich ein Einverständnis zwischen den Hauptstadtjournalisten und den Regierungsvertretern. Und wenn die Regierungsvertreter in der Bundespressekonferenz sagen, das wissen wir nicht, ja, dann heißt das für die Hauptstadtjournalisten nicht, dass sie das nicht wissen, sondern dann heißt es, dass sie da nicht drüber reden wollen, aus Gründen. Ja, und dann kann man sich natürlich auf die Stenkel schlagen und sagen, haha, guck mal, wir haben sie wieder erwischt und so. Aber dann kann man das auch irgendwie nicht mehr so ernst nehmen.
Vielleicht haben wir uns missverstanden, das meinte ich jetzt gar nicht so sehr. Das ist schon okay, dass die aufpassen müssen, was sie sagen und das bitte auch gut formulieren. Es geht eher mehr darum, dass ihm in der Frage vorgesagt wurde, nach links leise, nichts wissen. Ja. Und das ist halt wiederum etwas anderes, finde ich, als einfach nur zu sagen, ich möchte jetzt hier nichts dazu sagen. Es ist etwas anderes, offiziell zu sagen, ich weiß nichts, wir wissen hiervon nichts, obwohl es offensichtlich möglicherweise gar nicht so ist. Ich meine eher damit, dass man uns ja möglicherweise ja mehr oder weniger so informiert, wie wir es möglicherweise in Russland vermuten würden. Ja, also ich meine, diese Diskrepanz dazwischen, vielleicht nicht auf diesem Niveau, aber schon ein bisschen komisch, wenn jemand vorgesagt hat,
dass das eine tolle Geschichte erzählt. Das ist was anderes.
Aber es muss ja auch gar nicht zwangsläufig aus diesem Dialog klar, dass das wirkt so, aber das muss es ja nicht zwangsläufig bedeuten, muss man ja auch sagen. Es kann ja auch schlicht und ergreifend bedeuten, dass die irgendwie jetzt kürzen wir das Thema ab oder sowas, dass da sitzt halt einer, der hat Übung im interviewt werden oder in Fragen gestellt bekommen und jemand anders, der hat diese Übung nicht und dass er sozusagen dann die Richtung vorgibt. Also es muss ja nicht zwangsläufig gleich der negativste Ausgang sein. Kann es aber natürlich immer noch sein, klar. Also was soll man, ist schwer, ist es immer schwer mit solchen Halbsätzen und mit solchen kurzen Interview. Da kann man schnell eine Verschwörungstheorie drauf aufbauen und nachher war es total harmlos. Also ja, keine Ahnung. Nee? Ja?
So jetzt?
Ja, besser.
Ja, hervorragend. Ich wollte mal den Blick ein bisschen mehr in die Zukunft richten. Wir haben nun gehört, was man so über mit den Drohnen so alles machen kann, was gemacht wurde die letzten Jahre, was man sich auf YouTube angucken kann oder was bei russischen Soldaten, die aus Syrien irgendwie im russischen Facebook entsprechend nette Bilder posten, kann man ja alles schön live verfolgen, wenn man sich für sowas interessiert. Die Frage ist ja, was passiert denn, wenn die Dinger nun mal autonom werden, in dem Sinne, dass es eben nicht wie schon vor 10 Jahren auf dem CCC-Kongress etwa vorgestellt möglich wird, dass ich eine selbstgebaute Drohne auf irgendein Hochhaus in Berlin lege und der sage, flieg mal zum bestimmten Zeitpunkt los, flieg zum Olympiastadion GPS-gestützt und wirf mal über der Haupttribüne irgendwas ab. Das geht ja seit 10 Jahren. Aber was passiert denn, wenn nicht nur Staaten, sondern auch andere Akteure in der Lage wären, irgendwo mehrere tausend Drohnen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktivieren, die in eine bestimmte Richtung fliegen und alle Personen, die ein bestimmtes Bewegungsmuster haben, wie etwa das meinige, was jetzt bei mir um die Ecke in Berlin-Südkreuz am Bahnhof erfasst wird, dann sozusagen im Kamikaze-Direktsturzangriff erledigen. Das ist ja im Moment noch etwas schwierig. Wir haben gesehen, die Bandbreiten und so weiter reichen nicht. Mit Autonomie ist dieses Problem plötzlich gelöst. Das dauert nun noch ein paar Jahre. Wenn wir Glück haben, dauert es noch 10, vielleicht ein paar weniger. Was machen wir denn dann? Gibt es da irgendwie Nachrichten aus der Zukunft?
Nee, das ist dein Thema.
Wir haben mit Zukunft nichts zu tun.
Doch, ihr wollt doch über Trump reden.
Dafür Nein. haben wir dich hier angestellt. Ja.
Angestellt ist gut. Ja. Genau, das ist ziemlich präzise beschrieben. Das hatte ich ja vorhin angedeutet. Das hast du genau so also gut auf den Punkt gebracht. Das ist nämlich eine der taktischen Situationen ist, wo das Militär sagt, hey, wir wollen mehr Rechenpower in den Geräten selbst drin haben, in den Waffensystemen. Es gibt noch ein paar andere Gründe, warum man sozusagen so einen Drive Richtung Autonomie hat, nämlich Reaktionszeiten etc. pp. Das wird ja auch als Erfolgsstory gesehen mit dem Drohnenkrieg, wie er läuft. So. Und deswegen gibt es nicht nur sozusagen das als Science-Fiction-Vorstellung oder als Plan in irgendwelchen Budgets, was entwickelt werden soll, sondern da fliegen tatsächlich auch Technologiedemonstratoren, so nennt man das. Noch keine Prototypen, die dann so nachgebaut werden in Serie, sondern sozusagen Ausprobiermodelle. Ne, da gibt es das X-47B von der US Navy. Das ist dann eine Flugzeugträgerdrohne, die eben wirklich voll autonom starten und landen und fliegen kann. Da wird auch keiner mehr am Joystick sitzen, sondern gibt es irgendein Kontrollzentrum, wo eingegeben wird, fliegt zu dem Flugzeugträger USS Bush, schau, ob das alles Feld frei ist und dann lande da auf dem Flugzeugträger. Und das kann man sich bei YouTube angucken. Das ist auch wirklich schon 5 Jahre alt oder so. Das heißt, das, was wir da auch sehen an Möglichkeiten, ne, und das muss man sich klar machen, das ist die hohe Kunst der Militärfliegerschule, ist auf dem Flugzeugträger landen und starten. So, das ist so Top Gun Level. Das Problem ist, wenn man jetzt mal Robotik-Experten, ich bin keiner, aber ich habe ein paar gefragt, die haben gesagt, ja, Herr Schepers, das ist gar nicht so spannend, das ist irgendeine Präzisionsaufgabe und genau das können Algorithmen gut. Was die nicht gut können, ist die Unterscheidung, was ich eben schon mal erwähnt habe, sozusagen Kriegsvölkerrecht ist alles nicht immer befriedigend, was drinsteht, aber das höchste Gut sozusagen von der Eindämmung von Kriegen, dass die sozusagen nicht völlig barbarisch werden, ist eben das Gebot, keine zivilen Opfer sozusagen gezielt anzugreifen. Ja, dass das sozusagen der Sinn des militärischen Schlags darf eigentlich eben nicht die Vernichtung der Zivilbevölkerung sein, sondern es muss immer zwischen Kombattanten und Zivilisten unterschieden werden. Und das ist sozusagen nicht, also in bestehender Algorithmentechnik ist das nicht sozusagen etwas, wo man vertrauen würde, dass bis auch in naher Zukunft absehbare Computersysteme das gut können.
Aber ist das nicht sowieso ein fließender Prozess? Also das zuerst wird halt, schafft die Drohne halt, was weiß ich was, ganz am Anfang muss sie vom Start bis zur Landung gesteuert werden, dann startet sie alleine, schafft es da selber nach Afghanistan rüber zu fliegen und irgendwann sagst du ja nur, halt diese Person da im Auge und dann fliegt die da ewig hinterher und der kann so lange seine Stulle essen, der da in seinem Kontrollzentrum oder dergleichen mehr. Also das sind ja fließende Übergänge. Wird das dann, genau. Was, also nimmt die Zahl der Drohnen zu oder nur die Zahl der Einsätze? Das ist jetzt was mich mehr interessieren würde.
Alles nimmt zu. Und die Zahl der Drohnenpiloten ist das Problem, dass sie nicht genügend Leute finden, die die Dinger fliegen. Genau, das ist auch ein Ding, was für mehr Autonomie spricht. Oder eben auch die Frage, Satellitenverbindungen, die unterbrochen werden. Ja, Autopilot ist eine sehr unbefriedigende Sache in Kampfsituationen. Wenn es auch nur 3 Minuten Verbindungsabriss ist, das ist ganz schrecklich, wenn man gerade eine Rakete losgeschickt hat und die noch nachsteuern müsste ins Ziel, aus Sicht der Militärs jetzt. So, aber es gibt eben auch eine andere Logik. Wir haben jetzt die ganze Zeit über asymmetrischen Konflikt geredet, ne? Predator, Reaper-Drohnen, das sind eben welche, die gar nicht in so einen Contested Airspace, wie die Militärs sagen, also in umkämpften Luftraum eindringen und mit einem Gleichfeind auf Augenhöhe agieren, sondern das sind sozusagen reine Aufklärungsmaschinen gewesen, die sozusagen über unbewohnten Gegenden oder wo man fliegen kann. Die Modelle, die wir jetzt sehen, oder die Eskalationsstufen, sind dann eben welche für die Auseinandersetzung auf Augenhöhe, ja? China braucht so eine Riesendrohne, also sie zeigen dann immer ab und zu so kleine Blickfensterchen, wo man nicht genau weiß, wie gut es ist, oder ob das wirklich nur so ein Mock-up ist oder ob das tatsächlich funktionsfähig ist. Die bauen so eine Riesen-Killer-Drohne, die andere Drohnen abschießt zum Beispiel. Das haben sie schon mal irgendwo rumfliegen lassen. So, und alle entwickelten Staaten, die ein eigenes Militär haben, haben eben Drohnenprogramme. Also mindestens 50 Staaten waren es schon vor 5 Jahren, die da sozusagen da was entwickeln, kaufen und weiterentwickeln wollen. Und überall gibt es diesen Trend zu mehr Autonomie. Mhm. Am weitesten sind die Amerikaner, die haben sogar in ihren Rules of Engagement, das sind sozusagen das Grundgesetz, wie das Militär in Einsatzsituationen handelt, da haben die es sogar schon drinstehen. Die Tötungsentscheidung darf nicht durch Maschinen getroffen werden. Ganz vorbildlich, so wie man sich das wünscht. Ne? Also wir halten sozusagen the man in the loop, heißt das da. Und also ne, das bleibt immer sozusagen im Entscheidungskreislauf gewährleistet. Ne? Aber die Formel, die man sozusagen fragen muss, ist, was ist eine bedeutungsvolle Kontrolle? Weil wenn man sich so ein klassisches Windows-Pop-Up vorstellt, ja, irgendwie.
Kill now, yes, no.
Ja, genau. Ich habe 30.
Allgemeine Nutzungsbestimmung, töten oder.
Enter anyway. Immer auf Enter drücken. Sonst
Datenschutzerklärung. Ah, nee, jetzt habe ich wieder jemanden getötet.
Nein. Und genau, das wäre ja sozusagen auch noch die einzelne Situation. Wenn man jetzt sagt, man hat eine ganze Rotte von Drohnenabfangjägern, die schützt eine Grenze und dann kommt irgendwie 50 High-Speed-Stealth-Drohnen angeflogen und machen da irgendwelche Manöver. Ja, und dann spuckt der Computer dem Kontrolleur aus 95% Wahrscheinlichkeit, dass das sozusagen ein feindlicher Angriff ist. Abbrechen oder zurückschießen?
Ja.
Und dann, wenn du dann wie gewohnt Enter drückst, ist nur noch die Frage, wo das Default liegt.
Ja, auf welchen wo ist das, genau, was ist denn da eigentlich sozusagen noch, was ist denn da jetzt der Vorteil oder was ist das ethisch supremige, dass dieser Typ, der auch ein Soldat ist, der im Endeffekt auch nichts anderes als sozusagen der verlängerte Arm eines Oberkommandos ist, ja, dass der jetzt sozusagen den Knopf drückt oder ob es ein Algorithmus drückt. Also ich verstehe da ehrlich gesagt auch die
das ist diese, was ganz Fundamentales unserer menschlichen Gesellschaft. Wenn ich einen Mensch habe, die machen Fehlentscheidungen, das wissen wir. Mhm. Deswegen gibt es ein Rechtssystem, so dass es sozusagen eine präventive Norm gibt, dass das heißt, wenn du für dich fehlentscheidest, ne, da kann dir persönliche Konsequenz drohen.
Ja.
Ne, und das implementiert sozusagen ein Wertesystem. So ist die Theorie. Das funktioniert absolut unbefriedigend. Das gebe ich dir sofort. Aber trotzdem, wenn du sozusagen eine Maschine hast, die jemanden tötet und du nicht hingehen kannst und sagst, das muss abgerechnet werden nach unserem Wertesystem, das geht dann nicht mehr. Wenn das die Entscheidung der Maschine war, dass dein Sohn stirbt, ja? Also ich bin Vater, ne, deswegen ist das hochgehängt, ne? So, und es gibt noch nicht mal die theoretische Möglichkeit, dass man irgendwo hingehen kann, weil der Hersteller sagt.
Aber das Ergebnis ist doch dasselbe.
Nein, das ist nicht dasselbe, weil, stell dir das vor, sozusagen dein Sohn oder mein Sohn oder deiner, die werden getötet bei irgendeinem militärischen Manöver, obwohl das dann danach klar ist, das war kein Aufständischer, das war kein Kombatant und so weiter. So, und dann gehst du hin und sagst, wie kann das sein? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. So, weil der hat doch gar nichts getan. Es gibt noch nicht mal einen Hinweis. Warum sollte man auf den schießen? Ja, das ist ein 6-jähriges Kind mit einer Eistüte in der Hand. Und dann sagt der Hersteller, ja, also das ist ja auch überhaupt nicht der Gebrauch, für den wir den Killerroboter hergestellt haben. Dann sagt der Militär, das habe ich euch nicht angeordnet. Mhm. Ne? Der nächste Militär sagt, Ich auch nicht.
Es gibt einfach keine Verantwortlichkeit.
Es gibt keine Verantwortlichkeit mehr. Mhm. Und das passt nicht zu unserer Demokratie. Mhm. Wenn das nicht abrechenbar ist, dass irgendjemand die Verantwortung hat. Selbst wenn man sagt, mit deinen Umständen, du kannst nach Hause gehen oder zahl 5 Euro und dann ist es vorbei.
Zumindest hat man jemanden,
Du haust sozusagen einen der Pfeiler des Rechtssystems weg. Dass du am Ende sozusagen darüber reden könntest, sozusagen, hätte da nicht was anderes laufen können. Weil der Hersteller dann sagt, naja, also dann ist das Ding nicht ordentlich eingesetzt worden. Da sagen die Militärs, nö, wir haben das aber, der hat halt hier Wache geschoben. Aber
im Endeffekt kommen wir doch in das gleiche Dilemma, was jetzt selbstfahrende Autos angeht, oder? Ich meine.
Okay, es ist verwandt, aber das ist natürlich viel dramatischer. Und ich glaube,
Aber das wird wahrscheinlich ubiquitärer werden, das Problem, also durch das automatische autonome Fahren.
Ich glaube, es ist sogar, ich sag mal, als moralisches Dilemma ist es vielleicht viel klarer, weil das sind immer so konstruierte Situationen mit, fahre ich rechts oder links über den Bürgersteig und mit Trolley oder ohne und so weiter, ja. Die sind sehr theoretisch, ne? Diese Tötungssituationen, das sind reelle Entscheidungen irgendwie, die sozusagen
jetzt schon stattfinden.
Ja. Aber gibt es denn tatsächlich Situationen, in denen der einzelne zur Verantwortung gezogen wurde oder wird nicht meistens sowieso die Diskussion schon 3 Ebenen drüber geführt, wenn sie geführt wird?
Aber wenn du dich gegen den Drohnenkrieg engagieren willst, also es gibt ja viel, wovon man sich engagieren kann, muss man jetzt nicht, aber wenn man sagt, das finde ich schrecklich, so, dann sagen Leute, was kann ich machen? Dann kann man zum Beispiel hingehen, wir leben in Deutschland und sagen, wir haben eine Regierung, die haben wir gewählt, die kann man zur Verantwortung ziehen, da kann man doofe Fragen stellen, also muss jetzt kann solche
Kultuspressekonferenzen
unterschiedlich sehen. Ne, aber dass mal nachgefragt wird, dass da sozusagen politisch dann vielleicht was raus resultiert für einen Teil des Elektorats, die dann sagen, das fand ich ja unbefriedigend, wie unsere Bundesregierung im Bereich Menschenrechte performt hat. Die unterstützen diesen Drohnenkrieg. Ich wähle jetzt mal andere Leute. Also ich sage jetzt keine Parteien. Das will ich gar nicht in so eine Richtung jetzt konkret einsteigen. Aber das ist doch sozusagen Teil des gesamten politischen Prozesses. Also ich sage mal, das Thema Drohnenkrieg ist offensichtlich nicht so hochgehängt am Tag der Wahlentscheidung oder auch Atomkraftwerke. Man hat jahrelang die CDU gewählt, als sie noch nicht für einen Atomausstieg waren. Ne? Das ist sozusagen am Ende schwieriger, wie so eine Wahlentscheidung zustande kommt. Aber das ist sozusagen ja der Grundgedanke des Systems, dass du irgendwie sozusagen abrechnest und dann nach deinen verschiedenen Werten und Neigungen und Political Issues, die dir wichtig sind, abstimmst. Das ist sozusagen das Minimale. Oder dass es meinetwegen mal einen Untersuchungsausschuss gibt oder ein Gerichtsverfahren oder eine öffentliche Debatte, wo man sagt, das findet man eigentlich schwer unbefriedigend, da muss doch irgendwas geändert werden. Das hat manchmal ja mehr Wirkung als jetzt so ein Kreuz auf dem Wagenzettel, wenn man schafft, so eine politische Welle zu schaffen, wo alle drüber reden. So, und das ist doch, wenn du Sachen dann völlig segmentierst, was wir sozusagen im Drohnenkrieg eh schon haben, am Ende ist noch nicht mal mehr irgendjemand verantwortlich, sondern die Leute sagen, das ist irgendwo entstanden, dass da Menschen getötet sind und der Hersteller hat es nicht gewollt, der Computer hat es gemacht und zwischendurch ist niemand verantwortlich. Ich glaube, dass das sozusagen der nächste Schritt von so einer Erosion ist, wo du überhaupt noch sagen kannst, da kannst du noch mal versuchen, politischen Hebel anzusetzen, weil als Militär kannst du dann immer sagen, wir haben die Maschine so gekauft, meistens hat sie ganz gut funktioniert, das mit den Zivilisten ist bedauerlich, aber es hat hier niemand angeordnet.
Du hast doch bestimmt diesen neuen Film gesehen, diesen neuen Drohnenfilm, wo es um die Drohnenpiloten geht und deren Trauma, die sie... National Bird, genau.
Ich habe die noch nicht sehen können, weil in Bremen läuft der nicht. Ich habe jetzt Freikarten bei Netzpolitik.org gewonnen, konnte sie noch gar nicht.
Der lief ja schon, auf dem Kongress, da habe ich ihn gesehen. Aber im Endeffekt, der thematisiert ja im Endeffekt tatsächlich die menschlichen Schicksale hinter den, also Drohnenpiloten, aber auch hinter den Drohnenanalysten. Das sind ja halt tatsächlich teilweise auch Leute, die gar nicht sozusagen die Dinger fliegen, sondern die im Endeffekt sozusagen die Überwachung auswerten. Also ein Großteil der Drohnen ist ja gar nicht mit Tötungsauftrag unterwegs, sondern die überwachen. Überwachen irgendwie Personen, überwachen Häuser, überwachen Leute. Und da gibt es halt Leute, die sitzen wirklich Tag ein, Tag aus vor einem Monitor und verfolgen Leute. Ja, jetzt geht er da lang, jetzt setzt er sich ins Auto, jetzt fährt er da hin und jetzt trifft er den. Im Endeffekt sitzen die da die ganze Zeit und beobachten diese Menschen.
Könnte man Software viel besser machen lassen.
Jein, also du brauchst da halt schon auch irgendwie so ein bisschen so ein Einschätzungsvermögen, was so soziale Sachen angeht, das ist schon ziemlich komplex. Und auf jeden Fall, diese Leute fangen dann an, eine tatsächlich so eine emotionale Relation zu diesen Menschen zu entwickeln. Weil ich glaube, das ist aber auch bekannt, also ich glaube, das ging auch schon Stasi-Offizieren, so Stasi-Leuten so, die dann irgendwie Leute überwachen, dass sie halt dann irgendwann tatsächlich so eine emotionale Bindung zu diesen Menschen herbringen. Und irgendwann kriegen sie dann vielleicht tatsächlich diesen Befehl, ja, irgendwie den Killswitch zu betätigen. Oder aber zum Beispiel die Evidenzen dafür zusammenzustellen, warum dieser Typ jetzt halt in diesen Signature Strike irgendwie und so weiter und so fort. Und über deren Traumata und deren emotionale Belastung handelt dieser Film. Und das ist ganz spannend. Und im Endeffekt, aber interessanterweise in die Debatte, würde er jetzt interessanterweise auf die Seite argumentieren, das Ganze zu automatisieren, weil dann würden keine Leute mehr traumatisiert.
Ja, aber ich finde das richtig. und also die Militärethik ist, das kann man heroisch und patriarchal zu Recht bezeichnen, aber die Militärethik ist, dass du sozusagen die Last, Krieger zu sein, tragen musst, damit du das Recht hast zu töten. Ja, das hört sich schrecklich an. Aber ich sag mal, aus Sicht von dem, was man sich vorstellt, was an Eskalationspotenzial bei automatisierter Technik dabei ist, macht es auf eine gewisse Weise Sinn. Also Ben Bryant formuliert das ähnlich, aber also ich bin nicht auch überzeugt, dass das sozusagen Verbrechen verhindert. Also Zweiter Weltkrieg, wir haben das sozusagen zuhauf gesehen, wie Krieger sozusagen Leute jenseits kritischer Ethik abschlachten. Aber das ist sozusagen, das Abschlachten ist nicht weg, wenn ich das alles Maschinen überlasse und dann habe ich es sauber und steril. Das findet dann trotzdem statt und völlig seelenlos, weil es jemand angeordnet hat. Ja, und plus die Zufälle und Irregularitäten. Also es wird brutaler. Weil der Punkt ist, wenn wir jetzt noch einmal einen Schritt zurückgehen zu unbemannter, ferngesteuerter Technik, das ist ja noch sozusagen noch keine Roboter, die Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist schon eine Eskalation. Ich habe das versucht, ja ein bisschen darzustellen, dass man jetzt sozusagen eine Barbarisierung drin hat, dass man, aber das ist nicht von Maschinen gemacht, das ist mir schon klar. Aber man hat schon, ich glaube auch nicht, dass es so eine Joystick-Töten ist, wie einige sagen, dass das sozusagen die Brutalisierung schon ist, weil du am Joystick dann sozusagen leichter tötest als so. Das ist im Prinzip im Kampfjet, siehst du ähnliche Bilder wie ein Drohnenoperateur. Der Punkt ist nur, du bist noch irgendwie im Gefahrengebiet, du hast noch irgendeine emotionale Bindung, selbstgefährdet zu sein, selbst wenn das entrückt ist. Ja. Ne? Und was auch ein
Faktor ist. Das postheroische Zeitalter sagt man ja auch mal ganz gerne so zu unserer heutigen Zeit. Und im Endeffekt ist dieses Drohnentöten ja auch so der Inbegriff des Postheroischen. Ja? Also derjenige, der halt wirklich so unter keinsterlei Einsatz seiner eigenen physischen Unversehrtheit irgendwie Krieg führt.
Und weißt du, was bei den Dschihadisten die Erzählung dazu ist, die dazu passt?
Ja.
Und das ist das nächste eskalative Moment. Man weiß das sozusagen von Leuten, die sagen, hey, die Amerikaner schicken schon nur noch, sie schicken gar keine Kämpfer mehr, sie schicken Maschinen. Lass uns noch 20 Amerikaner töten, dann ziehen die hier ab. Der Krieg ist vorbei. Das ist das vorherrschende Narrativ sozusagen von den Leuten, die dann sozusagen in den Bergen kämpfen. Natürlich gibt es auch Leute, die das anders reflektieren. Ne? Muss man sich klar machen, dass du denkst, sozusagen mit der Technologie hast du einen Einschüchterungseffekt.
Rückzug sozusagen wird das wahrgenommen von einigen.
Genau, und die Fragilität sozusagen.
Also, ist es ja bis zu einem gewissen Grad auch.
Natürlich, also, ich habe das ja vorhin eingangs erklärt. Die asymmetrische Situation hat eben sozusagen die großen Mächte verwundbar gemacht. Und das wird in dem Moment reflektiert von den Aufständischen, die dann sagen, lass uns nochmal nachsetzen. Aber sozusagen der Effekt, was auch Leute sich versprochen haben, wir haben hier so überlegene Maschinen, wir sind völlig unangreifbar geworden. Und das allein muss sozusagen Aufständische abschrecken. Nein, also wer sozusagen den Weg des Aufstandes geht, man muss gar nicht dschihadistischer Ideologie anhängen, aber der riskiert sein Leben im Kampf sozusagen gegen den Besatzer, Unterdrücker oder...
Und hat eine heroische Erzählung auf jeden Fall.
Genau.
Und er kann jetzt Terminator 1 gucken und sich damit besser identifizieren, als die Amerikaner das noch können. Ne? Also
die Dschihadisten. Das würde ich verstehen, wenn ich einen von den Terminator-Teilen geguckt
hätte. Also, du musst nachholen.
Aber im Endeffekt, das ist ja der Witz. Also in Terminator, ich weiß nicht, ob das in Terminator 1 ist. Ich glaube, es ist in Terminator 1.
Ich spoilere hier.
Gibt es sozusagen diese postapokalyptische Szene, wo dann halt diese...
Ich halte mir immer die Ohren zu.
Probier das mal mit den Dingern.
Nein, geht nicht, ich höre immer noch was. Was ist hier los? Wisst ihr alle Bescheid? Der junge Mann hat wirklich Terminator-Filme nicht gesehen und redet
hier. Das haben wir beim letzten
Podcast schon geklärt. Das ist doch eine Qualifikation hier.
Das haben wir beim letzten Podcast schon geklärt. Aber auf jeden Fall gibt es ja diese Szenen, ne? Also wie halt sozusagen diese Terminator, auch diese eigentlich Drohnen, also so fliegende Dinger, halt Menschen jagen, ne? Und das ist halt Skynet, das ist halt Menschenjagd. Ja. Und im Endeffekt, und das ist halt das, was ich mir immer dabei denke, ist halt, ich habe diese Filme immer mit so einem Horror gesehen, so irgendwie diese kalten, ferngesteuerten oder selbstgesteuerten Maschinen gegen die Menschheit. Und jetzt bin ich sozusagen, auf der Seite derer, für die jetzt diese Maschinen Menschen jagen. Hm. Also auf so eine Art, ja. Also ich.
Du lebst jedenfalls, du bist Teil des Systems.
Ich bin Teil dieses Systems, das jetzt sozusagen Menschen, Maschinen auf Menschen Jagd schickt, so, ja. Und es gibt dieses XKCD-Comic, das ist auch schön auf den Punkt bringt, kennt ihr, ne? Irgendwie, wo es halt tatsächlich den Terminator 1-Narrativ vergleicht mit dem realen. Also halt nur irgendwie, oh, guck mal, da kommt irgendwie der Roboter, der uns töten wird. Schnell, komm mit mir. Und so ein bisschen aus diesem Narrativ heraus. Und Und dann sieht man nur noch so eine Explosion und dann eine Predator-Drohne, die wegfliegt und man merkt, okay, das, was sich die Leute damals in den 80er Jahren vorgestellt haben, wie das funktionieren würde, ja, ist eigentlich relativ naiv. Also warum soll man da irgendwie so eine sophisticated, menschenähnliche Maschine losschicken, um Menschen zu töten, wenn man einfach irgendwie so ein Flugzeug eine Rakete draufschießen lassen kann?
Aber das menschenähnliche Ding ist bei Terminator in der Erzählung der Infiltrator. Ja. Also dieses Ausgangsmodell, was von Schwarzenegger gespielt wird. Der sozusagen als weil ja dann zeitweilig die Rebellion doch relativ erfolgreich ist, genau die Ränge der Rebellion infiltrieren soll. Mhm. Also das macht dann schon wieder Sinn,
finde ich. Ja klar, das ist dann eine spätere Iterationsstufe. Ja.
Wir haben ihn gespoilert erfolgreich. Jetzt musst du sehen.
Jetzt wäre natürlich so, du bist ja auch der, also das klingt ja, dieses ganze Drohnending klingt ja nicht so, als ob es jetzt morgen weggehen würde. Also
die sind gekommen, um zu bleiben.
Die sind gekommen, um zu bleiben, ganz offensichtlich. Die bieten für die, die sie einsetzen, unfassbar viele Vorteile, zumindest auf den ersten Blick. Und man muss ja auch mal sagen, da hängt ja auch immer so eine Maschinerie mit dran. Das ist ja nicht das, wie du eben sagtest, die haben ja nicht irgendwann die Liste abgearbeitet und dann sagen sie, alles klar, wir gehen jetzt wieder nach Hause, sondern dann wird halt eine neue Liste gemacht. Was könnte man denn machen, wäre denn aus deiner Sicht notwendig, um das wenigstens ein bisschen humaner, menschenrechtlicher, was auch immer zu machen. Und also was könnte man denn da tun?
Gute Frage. Also ich glaube, das ist oder erstmal einen Schritt zurück. Ich habe das schon bei Vorträgen gehabt, dass Leute dann sagen, muss man alles verbieten. Und das ist natürlich Quatsch, weil die Drohnentechnologie, ich habe es ja vorhin erwähnt, die ist 120 Jahre alt als Grundgedanke, ja. Sie ist in the wild. Also man kann Drohnen im Spielzeugladen kaufen und genau das hat zum Beispiel ISIS ganz früh getan, um Gefechtsfeldaufklärung zu machen oder andere Aufständische. Ne?
Also sie haben doch sogar schon Bomben von Spielzeugdrohnen.
Genau, das ist praktisch jetzt noch eine neue Entwicklung. Das ist, ja, im Prinzip sind das ist ein bisschen so wie die EIDs, diese improvisierten Sprengfallen. Also das ist so ein bisschen das Niveau, auf dem das da läuft. Aber du siehst, dass diese Technik eben nicht nur weit verbreitet ist, sie ist auch total proliferativ. Also sie verbreitet sich aktiv weiter. Und der technologische Vorsprung, den die USA und andere Länder durch unglaubliche Investitionen haben, der schmilzt sozusagen innerhalb von 5 bis 10 Jahren zusammen. Das heißt, du musst immer wieder neu investieren. Das ist auch eben das eskalative Moment bei der Frage zukünftiger Drohnensysteme. Du willst sozusagen ein System haben, was der allgemeinen Entwicklung vorweg ist. Du siehst, dass deine militärischen Konkurrenten, die dir auf ungefähr Augenhöhe begegnen, wie China, Russland etc., die schaffen sowas auch an. Auch auf einer Ebene, dass es sozusagen nicht nur für die asymmetrische ist, sondern symmetrische Auseinandersetzung. Also musst du dann sozusagen als die führende Supermacht, bist du gezwungen, die nächste Stufe des Wettrüstens zu machen. Mhm, ja. Das heißt, wir haben bereits ein Wettrüsten für letale Autonomie. Weil das ist die logische nächste Stufe in mehrerer Hinsicht.
Aber ist nicht die nächste logische Stufe, und das ist ja schon angekündigt, auch vor allem Drohnen, die Drohnen töten, also die Drohnen abschießen. Genau. Ne? Also das ist halt, also im Endeffekt der Drohnen-Drohnen-Krieg ist doch jetzt eigentlich der nächste logische Schritt.
Genau, aber sozusagen auf mehrerer Front. Es gibt Drohnenschwärme, das heißt, solange du eben noch keine großartige AI in so eine Drohne packen kannst, machst du das als Schwarmintelligenz mit verteilten Aufgaben. Ne, das Nachfolgemodell sozusagen vom Predator und Reaper ist der Predator Avenger oder Predator C. Das ist dann schon Düsentrieb und das wird dann so beworben von den Hersteller, dass man da sozusagen 8 Stück oder so von losschickt. Also Attrition Tolerance heißt das dann, Abnutzbarkeit. Ja. Und da kann halt einer abgeschossen werden. Und die funken untereinander die Zieldaten. natürlich auch an die Zentrale. Und dann wird sozusagen, da gibt es eine Flugabwehr, die aktiviert wird. Und dann wird bestimmt, wer von denen das übernimmt, die sozusagen abzufangen und so weiter. Das heißt,
das ist ein lokales Cloud-Netzwerk. Da hat man doch vorhin noch gerade drüber diskutiert, wie das so nennt.
Genau, also tatsächlich werden solche Technologien auch dafür dann eingesetzt. Ne? Also du hast es sozusagen, dass es auf mehreren Ebenen gemacht wird. Und man hat dann so Düsenjägerladungen, wo dann praktisch ein Drohnenschwarm abgeworfen wird und das Feindgebiet infiltriert. Weil Düsenjäger kannst du abschicken, aber wenn du dann 300 Drohnen hast, das ist ja das Konzept, wie die iranische Navy sozusagen immer die Flugzeugträger der USA abfangen sollte. Was weiß ich, 300 kleine Boote fahren auf den Flugzeugträger zu mit einer Bombe und drei werden durchkommen und das reicht. Ne? Und das gibt es sozusagen dann wieder umgekehrt, dass du dann sozusagen aus so einem Kampfjet so einen Drohnenschwarm ausstößt und dann das Feindgebiet infiltrierst. Also das ist, muss man ja leider sagen.
Ich war gerade auf der Suche nach der noch ein bisschen hoffnungsvollen Variante davon. Du machst jetzt gleich wieder die.
Das wollte ich. Nein, also du hast ja nach Strategien gefragt im Prinzip, nach politischen Strategien. Mhm. Ne? Ich wollte nochmal klar machen, das ist eben eskalativ. Das Wettrüsten hat im Prinzip schon begonnen. Okay. So, du kannst bestehende Drohnentechnologie, kriegst du politisch nicht mehr eingefangen. Du kannst sozusagen den Gebrauch versuchen zu regulieren. Wir haben eine erfolgreiche und eine vergleichsweise erfolgreiche Landminenkampagne gehabt, wo das dann geächtet ist. Deswegen verschwinden die Dinger nicht. Aber das ist sozusagen das politische, die politischen Kosten, solche Waffen einzusetzen, sind sozusagen hoch. Wir haben das gleiche mit Fassbomben, also was heute als Fassbomben genannt wird, gehabt. Ne? Wer setzt? Das ist das, was der Assad, also du machst Behälter, wirfst du ab, das kannst du ganz einfach.
Ach so, mit Giftgas.
Nee, da füllst du meinetwegen Splitter und eine Sprengladung, du lässt das Pfaff runterfallen und das explodiert sozusagen wie so ein Sichelschnitt und das ist sozusagen eine Waffe, die ausschließlich dazu taugt, Zivilisten zu töten. Das ist das, was Assad über den aufständischen Vierteln abwirft in den Städten, die er nicht mehr unter Kontrolle hat. So, mhm. Ne? Wo übrigens viel mehr Leute sterben als durch ISIS, aber das nur nebenbei. Also dass wenn man die Syrien-Diskussion führen wollte, müsste man eigentlich da mal drüber reden, wie sind da die Zielsetzungen der jeweiligen internationalen Mächte? Die sind nämlich an was anderem orientiert als sozusagen die Frage, wo die Opferzahlen eigentlich herkommen. Aber du hast also sozusagen Kampagnen gehabt, die einen vergleichsweise relativen Erfolg hat. Also du kannst dann nur noch als Schlechter kannst du solche Waffen nur noch einsetzen. So, und da gibt es sogar auf internationaler Ebene NGOs, die hingehen und sagen, der nächste Schritt, Roboterwaffen, die fast autonom oder weitgehend autonom oder völlig autonom handeln können. Dafür gibt es Prototypen. Ne? Wollt ihr mal irgendwie wirklich eine Handyfirma hören, die boykottierenswert ist, außer Apple? Samsung.
Ja, die machen richtig viel Militärkram, ja.
Genau. Und die an der Grenze Südkorea zu Nordkorea, da gibt es diese demilitarisierte Zone, die sozusagen das Gegenteil von dem ist, wie sie heißt. Ja, das ist sozusagen eine der militarisiertesten Gegenden der Welt. Ne? Die stehen sich da sozusagen in offener Feindschaft gegenüber. Und da gibt es bereits sozusagen, man könnte sagen, es ist eine intelligente Selbstschussanlage. Ja, ich habe die Modellbezeichnung vergessen, aber es ist von Samsung hergestellt. Das Ding hat sozusagen fest installierter Roboter, der dann sozusagen Ziele alleine erfassen kann, identifizieren. Der funkt dann nochmal nach Hause und sagt, soll ich den wirklich abschießen? Aber das ist nur eine Konfigurationsfrage. Wir wissen, dass das Ding auf vollautomatisches Handeln geschaltet werden kann, dass der halt sozusagen siehst, das ist ein Mensch, der kommt aus Richtung Nordkorea und nicht umgekehrt und der wird getötet, meinetwegen nach 3 Lautsprecheranrufen. So, das ist sozusagen schon nicht nur in der Entwicklung, sondern schon deployed, aber dann eben auf, we keep the man in the loop, also der Mensch wird noch gefragt.
Aber die...
So, und diese internationalen Kampagnen, die auch dieses Landminenverbot erstritten haben, die sind auf UN-Ebene aktiv. Da gibt es dieses Jahr sogar eine Expertenanhörung auf Regierungsebene, was jetzt schon einigermaßen viel ist für Sachen, die du aus dem NGO-Bereich versuchst zu erweitern. Und die wollen einen Bann von Killerrobotern. Das heißt, es gibt reell entwickelte Staaten, die sagen, stimmt, die Idee, Robotern sozusagen eigenständige Kompetenzen zum Töten von Menschen zu geben, ist eigentlich eine schlechte. Ich sag mal, auf der kulturellen Ebene haben wir das seit ungefähr 100 Jahren. Ja? Also Science Fiction, die darüber redet, was passiert, wenn Menschen Roboter nach ihrem Antlitz erschaffen und die dann auch noch bewaffnen, die gibt es schon unglaublich lange. Das heißt, diese Idee, dass das zu einem grundsätzlichen Konflikt führt, die ist einfach, glaube ich, kulturell relativ augenfällig. Dass man da sozusagen einen ganz grundsätzlichen Konflikt reinschlittert. Und deswegen hat es auch einen gewissen Erfolg, diese Kampagne, darüber zu reden, ob es einen Bann für Killerroboter geben kann. Aber die spannende Frage wird dann die Implementierung sein, weil wie verifiziert man das? Ne, mir hat ein ehemaliger Chemiewaffenkontrolleur gesagt, ja, tolle Idee, Norbert. Wenn ich früher in den Hangar gegangen bin, dann habe ich mein Testteam dabei gehabt und wir hatten alle so Koffer und dann können wir da gucken, was in den Kanistern drin ist. Und meistens ist es einigermaßen präzise, dass du das rausfindest. Und dann gehst du in den Hangar und da steht dann irgendwie so eine Superdrohne. Und dann schließt du deinen Laptop an und dann sagt der, das Diagnoseprogramm sagt, die Drohne hat gesagt, sie ist nicht intelligent und sie kann nicht selbstständig Leute töten. Voll überzeugend.
Ja, total, aber, auf jeden Fall.
Aber nochmal ganz davon abgesehen. So,
wer würde das nicht glauben?
Ist denn nicht auch die Drohne quasi die Antwort auf die Landmine? Weil eigentlich kann man ja so eine Landmine auch als extrem dummen Roboter sehen, der jeden tötet. Und das ist ja auch eines der Argumente gegen Landminen, die liegen da auf Jahrzehnte. Kinder, die noch nicht mal geboren waren, als der Konflikt schon lange beendet war, treten drauf und sterben trotzdem. Und da kann man doch eigentlich argumentieren, so eine Drohne, die zumindest am Anfang, hey, wir fliegen rein, töten genau diese eine Person, wir wissen genau, um wen es geht, ist doch eigentlich so eine, ist doch diese Idee davon, dass es sehr präzise ist. Und wie entschärft man das argumentativ? Also, dass das so ausgeartet ist.
Aber eine Drohne ist gesteuert und eine Mine liegt einfach drin und tötet völlig undifferenziert.
Eben.
Aber die Drohne ist ja nicht die Antwort auf die Mine.
Aber es ist doch das eine, das differenzierte Töte, das andere
genau.
Ist nicht differenziert.
Ja, die Drohne ist die Antwort, dass du eine unbemannte Technologie hast. Also Minen sind immer unbemannt und die kannst du dann auch intelligenter machen. Sowas gibt es eben als Unterwasser-UAVs und Roboter gibt es schon. Ne? Das kannst du immer intelligenter machen. Aber die Drohne kommt ja daher, dass du ein bemanntes System hattest, wo sozusagen das Leben eines Soldaten, einer Soldatin noch auf dem Spiel steht und du nimmst den Faktor Mensch raus und veränderst dadurch die Situation qualitativ, weil aber du dann auch Einsätze anordnen kannst, die sonst kein Menschenleben kosten. Das Legen von Minen kann natürlich schiefgehen, aber der Normalfall ist, dass die sozusagen minenauslegende Staaten da keine Verluste mit haben.
Aber eben im Westen, in dem wir jetzt leben, in dem es hoffentlich eine relativ freie Presse gibt, etc. pp., die darüber berichtet, ist es, glaube ich, schon zu einer militärischen Strategie geworden, dass man immer bei militärischen Einsätzen mit einkalkuliert, wir dürfen nicht zu viele Zivilisten opfern, weil das würde uns politisch kosten.
Es sei denn, es guckt keiner hin.
Es sei denn, es guckt keiner hin, natürlich. Also ich will um Himmels willen nicht sagen, dass dieses Mittel perfekt oder auch nur ansatzweise gut wäre, aber es ist zumindest, glaube ich, dass es in der Motivation der Militärs auch ist, sozusagen, naja, wenn wir eine Angriffsform haben, die weniger Zivilisten das Leben kostet, dann ist das zumindest kein Nachteil.
Genau.
Und was ich sagen will, die Drohne ist ja, könnte man ja eigentlich als Versuch verstehen, diese Tötung oder diese Angriffe gezielter zu machen und man könnte als Antwort auf dieses Drohnen-Dilemma, in dem wir uns befinden, auch sagen, wir brauchen einfach bessere Drohnen.
Du kannst so argumentieren, aber die Drohne ist ja nicht der Ersatz fürs Flächenbombardement. Das ist wieder das Äpfel-Birnen-Problem. Sondern die Drohne ist der Ersatz dafür, dass ich ein Special Forces-Team irgendwo hinschicke, wo irgendjemand mit so einer Manpad, also so einem schultergestützten Raketchen steht, was er über irgendwelche Connections heute auch irgendwo auf dem Weltmarkt kaufen kann. Ja? Und den teuersten Hightech-Hubschrauber mit den bestausgebildeten Special Forces einfach doch mal eben so wegpustest.
Klar.
Und zwar gewohnheitsmäßig und nicht ausnahmemäßig. Mhm. Die bewaffneten Drohnen sind die Antwort da drauf und nicht auf shall we carpet bomb them or not.
Also du meinst sozusagen, die Landmine findet trotzdem noch statt?
Die findet unabhängig davon statt. Und zwar eben als ein Robotersystem, was sozusagen den Mineneinsatz noch perfider macht. Wir hatten gerade in Bremen diese Undersea Defense Technology, das ist so die riesen Militärmesse für Unterseetechnologien. Und was die da vorstellen, das sind natürlich die Unterwassersysteme, die immer intelligenter werden, die zum Beispiel so funktionieren, dass du dann eben jahrelang vorher, was ein riesiges Risiko war, eine Verminung, die du sozusagen auf Voraus machst, das ist auch irgendwie eigentlich völkerrechtlich geht gar nicht, ne, wenn du das außerhalb von klar definierten Konflikten machst. Diese Systeme sind natürlich viel weniger für uns beobachtbar, da weiß ich viel weniger drüber als über Luftdrohnen. Ne? Aber es gibt eben schon solche Dinger, das kann man bei der DARPA nachlesen, auch wieder, ist 5 Jahre alt, also Technik ist jetzt noch weiter vorgeschritten. Die werden ins Wasser geworfen, ja, und die können dann sozusagen durch bestimmte Ereignisse aktiviert werden, zum Beispiel amerikanische Fregatte fährt in 3 Kilometer Entfernung vorbei, dann poppen die auf und Vorräte kommen raus. Es kann aber auch sein, dass sozusagen in der Luft irgendwie in 10 Kilometer Höhe ein Flieger lang fliegt. Da ist gut die Funkkommunikation das Problem, die zu erreichen, wenn die zu tief sind. Ja, aber das geht eben auch mit so hauchdünnen Drähten, wird jetzt schon mit U-Booten so gemacht. Und da werden die aktiviert und sind plötzlich Minengürtel, wo niemand geahnt hat, dass der vor 10 Jahren ausgelegt wurde. Und der sich dann vielleicht auch noch autonom bewegt, je nach Messdaten. Das heißt, diese Automatisierung macht diese Systeme viel tödlicher, viel perfider, ja, bis hin zu diesen nanogroßen Drohnensystemen oder Nanotechnik kombiniert mit Robotertechnik heißt eben, dass du zunehmend eben auch im militärisch-geheimdienstlichen Bereich kleine Drohnen haben willst, die meinetwegen auf der Wand hocken, für dich nicht sichtbar sind, die, weil sie mit Adhäsion da tagelang ohne Energieeinsatz hängen können, monatelang, jahrelang. Und wenn du dann als Oppositioneller zu garstig wirst, kommt das Ding mit so einer Injektionsnadel und schaltet dich aus. So. Das ist, dafür gibt es Prototypen. Das ist jetzt nicht von mir erfunden.
Okay.
Ne? Also, das ist sozusagen die Mine der Zukunft und die wird sozusagen noch hinterhältiger.
Aber immerhin präzise.
Ich würde noch mal ganz kurz
aber wenn ja, die dann ja, genau, in riesigen Schwärmen ausgeworfen wird über Stadtteilen, wo sozusagen die Rebellen aktiv sind, ja, und wenn die Rebellen zu stark werden, machst du einen Schalter und die töten sozusagen jeden zweiten, einfach um die Widerstandsbewegung Klappseite. Das sind Horrorszenarien, okay. Aber undiskriminiertes Töten haben wir jetzt schon. Das ist eben nicht ausgeschlossen. Du hattest ja gefragt, was man machen kann. Also ich glaube, du kannst versuchen, auf einer Ebene mit den Killerrobotern, dass du sagst, so eine Kampagne muss unterstützt werden. Man muss sozusagen die Hochtechnologie, wo versucht wird, da sozusagen das neue, immer die neuesten letalen Systeme, da muss man sozusagen Bremsen einziehen, bevor diese Systeme deployed sind, also sozusagen verteilt und einsatzfähig. Was den bestehenden Drohnenkrieg angeht, also es geht zwar eher um die politische Ebene, gar nicht, ob man mit Drohnen bewaffnet oder nicht. Ich glaube, das holt man nicht mehr zurück, dass es passiert. Man muss darüber reden, was dieser Antiterrorkrieg eigentlich ist, ja, und den eindämmen. Ne? Also die Kampagne müsste eigentlich sein, das wird natürlich immer schwieriger jetzt mit einem Präsidenten wie Trump, ja, aber die Kampagne habe müsste eigentlich...
Noch nicht erwähnt. Stimmt, wir haben einen Trump-losen Podcast gemacht.
Ne? Aber nur, um das eben zu Ende zu bringen, dann gerne oder nochmal Publikumsfragen. Der Punkt muss doch sein zu sagen, dieser Antiterrorkrieg muss in der Form beendet werden. Ne, diese Eskalation sozusagen zwischen dem Westen und arabischen, muslimischen Ländern. Ja, diese Entgrenzung sozusagen von Tötungsaktionen. Ja, also sozusagen diese barbarischen Momente, die darin liegen, dass es sozusagen klar ist, das setzt man nicht als Gesamtkampagne sofort, die weltweit überall unterschiedslos geführt wird, sondern es muss internationale Vereinbarungen geben, was man in Syrien macht, was man in Irak macht, sozusagen auf Kooperationsebene. Und man muss sozusagen eben diese Gesamtkampagne versuchen, zum Stoppen zu bringen. Weil da liegt eben, ne, was ist das Narrativ von sich radikalisierenden Islamisten? Der Westen tötet Muslime und ich habe die Pflicht, meinen Brüdern und Schwestern beiseite zu stehen. Ne? Und das muss beendet werden.
Dabei töten die Islamisten viel mehr Muslime als die Amerikaner.
Genau, das ist
aber
richtig.
Aber ganz kurz, ich will noch mal kurz auf die Metaebene, noch mal Big Picture. Ja? Wenn wir uns anschauen, die Entwicklung des Krieges sozusagen als der letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahre oder so etwas, dann hast du halt einerseits sozusagen diese krasse Asymmetrie. Ja, wir kommen gleich zu den frischen Zuschauerfragen. Dann hast du sozusagen als erstmal diese Asymmetrie. Das heißt also asymmetrische Kriegsführung, dieser internationale Terrorismus auf der einen Seite. Und dann hast du die Antwort der Supermächte wie den USA eben mit Hilfe von, und das muss man dazu sagen, auch der Massenüberwachung auf der einen Seite. Das heißt also Ausweitung elektronischer Datenüberwachung, ja, und dann auf der anderen Seite diese Drohnenkriegsführung. Und was ja passiert ist, dass dort diese Kill-Listen, das ist ja nichts anderes als eine Personalisierung des Krieges. Ja, so ein bisschen das, was wir auch sozusagen durch das Internet sonst erleben, ne? Irgendwie Personalisierung unserer Filterbubbles, unserer Weltwahrnehmung, unserer Werbung, ja, Targeting und so weiter und so fort, ja.
You name it.
Passiert halt sozusagen auf dieser Ebene des Krieges auch, ja. Also das heißt, führt ein Staat nicht mehr ein Krieg gegen einen anderen Staat, sondern gegen eine Person oder gegen eine Gruppe von Personen oder gegen eine Liste von Personen, ja. Und das ist das eigentlich Spannende. Also und vor allem, dass halt auch die Staatsgrenzen an sich dabei auch noch irgendwie holterdiepolter egal werden, weil ne, irgendwie in Pakistan und Somalia und so weiter und so fort, also das ist ja das ist ja kein Kriegsgebiet im offiziellen Sinne. Es gibt eben sozusagen eine Entgrenzung, also im wahrsten Sinne des Wortes, literally eine Entgrenzung. Das heißt, Grenzen spielen plötzlich keine Rolle mehr, sondern plötzlich spielen Individuen eine Rolle. Und das ist ja eigentlich fast sowas wie eine Art von digitalem Bürgerkrieg.
Ja. Ich mag dir überhaupt nicht widersprechen.
Ja, ja.
Es ist gut zusammengefasst.
Das fand ich jetzt irgendwie nochmal so als allgemeines Dings. Aber jetzt wollen wir mal kurz, gehen wir wieder in die Zuschauer. Genau, wieder anschalten. Das ist
leuchtet. Es leuchtet rot. Okay, ich möchte auf das eingehen, was Norbert vorher schon mal gesagt hat, nämlich, dass es sich ändern muss. Und ich frage mich, was muss denn, ihr könnt ja mal fantasieren, was müsste denn für ein Ereignis passieren, dass ihr glaubt, dass dann wirklich ein Umdenken stattfindet. Das müssen ja, typischerweise passiert ja was Radikales, ich schmeiße eine Atombombe auf ein Land oder auf eine Stadt und stelle dann fest, oh, war doch nicht so eine gute Idee, halten wir uns doch mal ein bisschen zurück und jetzt haben wir so eine Situation, wo sich das so graduell weiter verschärft. Was würdest du denn denken, Norbert, an welchem Punkt wäre es dann so, dass man sagt, okay, das wäre so ein No-Go, dass dann wirklich mal jemand sich bewegt, weil momentan sehen wir ja bei Trump, der kann alles machen und alle denken sich, ja, yet again. So. Also was glaubt ihr, was wäre so ein Turning Point?
Na, andersrum gesagt, was Trump alles machen kann, das, das entscheidet sich immer wieder neu. Also ich glaube, diese Hoffnung auf ein frühes Impeachment ist ein bisschen Wunschdenken einerseits, auf der anderen Seite, dass er sich jetzt so mit den konservativen Apparaten zum Teil anlegt, Comey und so weiter, das sind eher Leute, die sozusagen über viel Memo schreiben und langsame Prozeduren an grünen Tischen ihre Rache nehmen, aber es sind unbedingt auch nicht Leute, die ein System einreißen, ne? Also auch der Müller, dem da sozusagen, dieser Sonderermittler jetzt, ne? Ich glaube eher, dass es tatsächlich so Events sind, wo Leute sagen, das bitte nicht mehr in meinem Namen, dass es irgendwann zu schlimm wird in der Summe oder durch noch Tropfen zu viel ins Fass. Und was das dann jeweils ist, ich meine, das guckt euch die Geschichte der letzten 60 Jahre an. Das ist eben sehr vielfältig. Also es gab eigentlich schon mal einen Konsens gegen Atomkraft. Also die Leute wählen weiter CDU, das Beispiel hatten wir schon. Und Fukushima war jetzt nicht das erste Reaktorunglück. Also eigentlich hätte man meinen können, Tschernobyl reicht, aber vielleicht war dafür der Kalte Krieg einfach das Hemmnis. Und jetzt ist sozusagen die CDU auch ein bisschen gegen Atomkraft. Und irgendwie macht man das jetzt, wenn auch mit Bremspedal. So, das ist dann vielleicht unbefriedigend, aber man merkt, irgendwie geht es nicht. Oder mit dem Klimawandel. So, das ist dann ein langer Prozess. Ja, irgendwie. Und es ist immer noch unbefriedigend und unzureichend. In diesen ganzen Klimawandel-Rettungsaktionen steckt immer eine potenzielle globale Ungerechtigkeit drin. Ja, dass sozusagen die Zeche irgendwie die Entwicklungsländer und Schwellenländer zahlen und der Westen sozusagen unproportional wenig. Steckt die Möglichkeit dazu drin, ja, auch wenn es da sozusagen Kämpfe gegen gibt. Was kann das beim Drohnenkrieg sein? Ich hatte ja gehofft, sozusagen vor Ende der Obama-Präsidentschaft, das war auch für mich die Motivation, da viele Vorträge zu machen, darüber aufzuklären. Das hat immer eine Allfälligkeit gehabt. Das haben nicht, wenn man das auch systematisch darstellt, auch die Eskalation, die Strukturen, dass Leute sagen, das ist eigentlich obszön. Das wollen wir nicht, dass es unseren Namen passiert. Ja. Aber wie gesagt, dass sowas politisch wirkmächtig wird, dass die Leute wenigstens ihre Wahlentscheidung danach ausrichten oder vielleicht auf die Straße gehen oder irgendwas machen, da muss ganz viel zusammenkommen. Das wissen wir von allen sozialen Bewegungen. Wie gesagt, es gab hier starke Bewegungen gegen Atomkraft und stabile Mehrheiten in Umfragen dagegen. Da hat man quasi einen Bundestag, der sozusagen nur nach der Frageablehnung der Atomkraft gewählt worden wäre. Da hätte man sozusagen vor 10, 15 Jahren da so eine Koalition Linkspartei Grüne oder so gehabt, ja, ist nicht passiert. Also so, das ist eben komplexer, so ein Entscheidungsprozess, ne? Und ja, da reden wir nur über Wahlen. Das sozusagen, was machst du im Alltag, wenn du dich engagierst, an welcher Stelle tust du das, wo kämpfst du gegen, wo tust du aber dann doch wieder meinetwegen bestehende Strukturen unterstützen. Und was kann das bei diesen Kriegsgeschichten, ist es immer so, ist es weit weg gewesen. So, die Idee, dass jetzt der Terror durch ISIS, das hier näher ranträgt, funktioniert natürlich auch nicht, weil das eben da ganz viel Angstpolitik passiert. Das ist auch nicht neu. Also hier Freiheit statt Angst hat genau darauf basiert, irgendwie, dass man eine Politik, die auf Angst vor Terror Absage erteilen will. Und da ging es sozusagen nur um Überwachung in Anführungszeichen. Da hat man sozusagen das noch gar nicht begriffen gehabt, in welchem Maße die Überwachung sozusagen die Tötung von Menschenleben dient.
Das ist ja sowieso nochmal so eine eigene Frage, was tut man eigentlich gegen den islamistischen Terror? Also ich meine,
ja,
können wir, also ich meine, wir haben noch eine, wir haben noch 10 Minuten.
Können wir noch mal die Frage nach dem Leben, den Sinn des Lebens beantworten, bevor wir zu diesen komplexen Themen kommen.
Aber nur ein Satz noch, ich glaube, soziale Bewegungen, ne, wo sich verschiedene politische Kräfte verbünden, das ist, ne, das ist sozusagen eine Bedingung, dass es was erreicht. Und da kommen dann Zufälle zusammen letztendlich. Ich glaube, das ist so eine Allmachtsfantasie natürlich auch von Linken oder anderen. Man macht da Kaderarbeit und organisiert das. Und das ist tatsächlich ein Faktor, der vielleicht wichtig ist, wenn was passiert, so Proteste, dass da auch Leute sind mit politischer Erfahrung und das voranhelfen. Aber es sind immer auch eben Zufälle, die da zusammenkommen. Und manchmal ist es dann eben so, dass dann die Leute wirklich die Schnauze voll haben und sagen, basta, an der Stelle nicht weiter. Ja, alles andere finde ich jetzt zu prophetisch. Und tatsächlich haben wir mehrere spektakuläre Ereignisse gehabt, wo ich dachte, wow, wir haben Leaker gehabt, die den Drohnenkrieg enthüllt haben, aber es ist, wir haben Hochzeitsgesellschaften gehabt, die spektakulär weggebombt werden, ja, also sozusagen biggest fail ever, einfach weil ein paar Leute Freudenschüsse abgegeben haben, steuern die ihre Drohne hin und annihilieren sozusagen das Leben von 50 Menschen, die sozusagen eine Heirat feiern. Es ist Wahnsinn eigentlich, wenn man das so betrachtet, aber das war alles nicht hinreichend, sozusagen so einen großen Stopp hinzubekommen. Schon so, dass es einen unglaublichen Legitimationsdruck für Obama gab, auch aus seinem Selbstverständnis raus, das Ganze zu ordnen und so, ne, hatten wir vorhin, wo dann eben ganz zum Schluss nochmal mehr Opferzahlen zugegeben wurden und so weiter. Aber wir haben eben auch gesehen, dass eine oberstes Bestreben zum Ende seiner Präsidentschaftszeit tatsächlich war, den Laden geordnet zu übergeben. Ja, und auch noch nicht ein Wort zu negativ über seinen Nachfolger zu sagen, nach dem Motto, der Bush war fair zu mir, jetzt bin ich fair zu Trump. Das ist das, was dann geblieben ist. Und das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Und dann hat er vielleicht noch, ja genau, dann hat er noch Chelsea Manning begnadet, aber alle anderen Whistleblower nicht. So, das ist dünn sozusagen, um nochmal so einen Stempel zu setzen als Fanal. Und jetzt sehen wir, wie viel, was dann tatsächlich an Errungenschaften da ist, weggeräumt wird. Und das lässt jetzt erstmal wenig Platz für Hoffnung.
Das heißt, mit anderen Worten, du würdest eher eine negative Bilanz ziehen?
Ja, vorsichtig. Also das ist immer doof, mit Pessimismus zu hausieren. Ich glaube ja eben, dass natürlich sowas wie Trump als so ein System des Wahnsinns, also wo du offen rechtsradikale Strömungen, völkische Strömungen, das ist eben ein ganzes Pandemonium, muss man wirklich sagen, von rechten Strömungen, die da zusammenkommen. Und sowas ruft natürlich Gegenkräfte auf den Plan. Und ich meine, wenn wir so eine Situation hätten, die AfD ist Regierungspartei, sozusagen meinetwegen mit der CDU zusammen oder so, ja, und ich weiß nicht, ob wir so viele Leute auf die Straße oder auf die Flughäfen bekämen, wie das in den USA passiert ist. Das ist ein riesiges Hoffnungssignal. Also wenn man sagt, ich meine, Muslim-Ban, ne, wisst ihr vielleicht noch, da sind die Leute landesweit in allen Flughäfen, die haben die praktisch besetzt, ja, und versuchen die Leute da aus dieser Haft da zum Teil rauszuholen. Ne. Und also das war wirklich beeindruckend, fand ich. Das, ja. Ne, und das nebenbei gemerkt, Irakkrieg, das waren vorher die größten Demonstrationen weltweit, Antikriegsdemonstrationen gegeben, die haben in den USA stattgefunden, nicht in Europa. Das ist nur eben so, das politische System ist da und noch undurchlässiger als hier. Man hat darüber gehört, wenn man in den USA sich dafür interessiert, wie viele Millionen da auf die Straße gegangen sind. Es waren eben deutlich mehr als in Europa, aber es ist eben auch nicht vom nachhaltigen Effekt gewesen, in dem Sinne, der Krieg wurde verhindert.
Aber du hast das T-Wort gerade schon angesprochen.
Wollen wir ganz kurz nochmal irgendwie...
Ach, war noch eine Frage?
Hast
du noch vorher?
Ja, ich hatte nur die Anmerkung, dass er ihn... Ich sagte, ich habe nur die Anmerkung, dass er Chelsea eben nicht begnadigt hat. Er hat sie nur vorzeitig freigelassen. Stimmt. Sie ist weiter vorbestraft. Und das ist für mich ein semantisch sehr, sehr großer Unterschied.
Ja. Setz mal dein Headset wieder auf. Du bist in einem Podcast.
Ja. So Befehl.
Setz dich mal ein bisschen ordentlich hin. Ja, ein bisschen...
Was?
Ein bisschen ordentlich hinsetzen?
Nein,
wurde mir gerade gesagt von mir.
Du kannst dich hinsetzen, wie du willst.
Da ist der größte Flezer vor dem Herrn hier.
Solange man dich dabei hört, ist das alles in Ordnung. Weißt du irgendwas sozusagen, wie es jetzt damit weitergeht, wie Trump der Themen ja tendenziell sehr emotional angeht und ich glaube jetzt mit moderner Technologie jetzt eher auf Kriegsfuß steht? Ist das für den wichtig? Also führt er es einfach fort, weil es ist halt da? Oder weißt du da irgendwas? Oder ist das?
Ja, also es gibt einen Anstieg von Operationen, aber eben nicht nur Drohnenoperationen, sondern auch Special Forces Einsätze. Der ist massiv oder auch eben Luftbombardement.
Schläge, ja,
habe ich auch gelesen. Also zwar eben als Gesamtsetting massiv zugenommen.
Also so viel seit der Präsidentschaft Trumps, so viel wie im ganzen letzten Jahr.
Und das ist sozusagen absolut signifikant. Also das ist sozusagen die Horrorshow. Was Trump auch gemacht hat auf einer anderen Ebene ganz früh, ist, die militärische Gewalt wieder stärker auf die Regionalkommandeure zu verteilen. Mhm. Also AFRICOM, EUCOM und so weiter. Die sozusagen immer für ein Kriegstheater, wie die Militärs das nennen, zuständig sind. So, da hat er im Prinzip ein bisschen die Transition von Bush zu Obama in Teilen auch wieder sozusagen aufgehoben.
Hat er sich bestimmt auch beliebt gemacht bei den entsprechenden Generalen?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Logiken. Okay. Die sehen das nicht so unisono, okay. Aber wir sehen, der Verteidigungsminister, der Mattis, der sozusagen als die Trump-Nominierung noch irgendwo nicht eingetütet war. Da gab es ja sozusagen viele Republikaner, die wirklich sagten, meine Güte, diesen Zug können wir nicht mitmachen. Und offen darüber spekuliert wurde, das war praktisch vor einem Jahr, dass man sozusagen dritten Kandidaten aufstellt, den von gemäßigter konservativer Seite sozusagen unterstützt und irgendeinen beliebten Kriegshelden, der dann sozusagen Achtungserfolg erzielt. Dann hat man einen Putt zwischen drei Kandidaten. Gibt es eine historische Präzedenz früher? Und dann entscheidet der Kongress und da haben die Republikaner die Mehrheit. Wow. Und dieser Plan ist offensichtlich nicht durchgeführt worden. Und ein Teil der Leute, die sozusagen da offen drüber geredet haben oder auch gesagt haben, Trump geht gar nicht, haben dann später ihre Loyalität erklärt. So, dass man sagt, man hat dann Burgfrieden geschlossen. Und General Mattis, der jetzt der Verteidigungsminister ist, ist eben eigentlich die prominenteste Gefühl, neben ein paar anderen Generälen, die da genannt wurde. Ne? Der gilt als moderater, vernünftiger Mensch, der sozusagen die Hand über den roten Knopf dann halten wird. So, und wer ist General Mattis? Das ist Mad Dog Mattis oder The Warrior Monk, der die Belagerung von Fallujah geleitet hat, also so ein Marine-General, ja, der als Muslimhasser bekannt ist, ja, und der sozusagen zitiert wird mit dem Satz, it's fun to shoot people. Ja, das ist sozusagen die moderate Kraft, wo zum Teil sozusagen wir drauf hoffen sollen. Oh mein Gott.
Sollten. Hm? Sollten, hat sich Soll. Auch erledigt.
Ja. Also so, aber je absurder Verhältnisse sind, desto radikaler protestieren da Menschen auch gegen. Wie gesagt, das Potenzial ist da. Ich glaube nicht eine schnelle Amtsenthebung, weil offensichtlich bei dem, was ich eben geschildert habe, ist klar geworden, ein Teil des republikanischen Establishments hat sozusagen ihren Ekel runtergeschluckt und macht gemeinsame Sachen mit Trump. Ja, und jemand wie Mike Pence, der dann der Nachfolger wäre von Trump, der ist sozusagen programmatisch weit rechts von Trump. Ja, das ist sozusagen der Kern dieser evangelikalen Rechten. Ob man sich das wirklich wünschen soll, dass diese Leute, ja, die sonst nie für sich eine Mehrheit erzeugen könnten bei irgendeiner Wahl, dass die sozusagen dann noch die Macht übernehmen innerhalb dieser verschiedenen Fraktionen, die im Moment noch miteinander kämpfen. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, ob Herr Pence oder Herr Trump. So, das heißt, ich glaube, man muss darauf setzen, dass es einen Widerstand gibt, eben, wo die Leute auf die Straße gehen und das ganze politische System dann sozusagen dadurch instabil wird, die sie nicht einfach machen können, dass Leute Widerstand leisten im Alltag und sagen, nee, also jetzt werden nicht alle Muslime abgeschoben, die nur irgendwie schief gucken und so weiter und so fort, jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber das wäre so eher die Hoffnung, ja, dass sozusagen der Grad, was politisch durchsetzbar ist, bei allem Wahnsinn, der auch immer sozusagen erstmal stattfindet, ja, und per Macht ausgeübt wird, dass sozusagen einfach die zivilen Kräfte da ganz viel verhindern. Aber auch nur meine 2-Cent-Hoffnung. Trump.
Gut, also ich würde sagen, wollen wir mal an dieser Stelle so einen Schlussstrich ziehen?
Ach, du willst jetzt durchsagen? Ja, klar, können wir machen.
Ich dachte,
oder ihr seid.
Weil ich dachte, wir können noch mal so alle zusammen irgendwie so noch ein bisschen was trinken hier, irgendwie noch mal ausnutzen.
Mach und noch ein paar Runden. Ich dachte, du wolltest mindestens 3 Stunden hier tagen.
Nö, 3 Stunden war jetzt nicht der Plan.
Aber 2,5 Stunden haben wir jetzt.
2,5 Stunden haben wir jetzt gemacht irgendwie und das ist jetzt irgendwie ein guter WMR.
Ich meine, die Leute haben hier ihr Pfingstwochenende quasi.
Also, es sei denn, ihr habt jetzt noch mal konkret Fragen, aber wir können natürlich auch noch alle
in
One-to-One jetzt noch mal bei einem Bierchen klären.
Wir haben noch 4 Tage Zeit, kommt hier gerade aus dem Flugzeug.
Das ist ja eine Aufforderung.
Das ist
Also deswegen Fidel Castro, ne? Wir müssen den ausbuddeln und hier hinsetzen, dann können wir Bier trinken können.
Gut, also ich würde sagen, wir beenden damit die Aufnahme und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, lieber Norbert. Du warst grandios, du hast diesen Podcast getragen, das kann man, glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken sagen, wir waren Nebendarsteller, aber...
Ich habe das Bier getragen, insofern ist das auch richtig.
Ich habe das Bier nur getrunken.
Auch wichtig.
Ja, ich hoffe, ich habe meinen Kampfauftrag erfüllt. Hier.
Du hast absolut deinen Bildungsauftrag total erfüllt. Vielen Dank und Applaus für Norbert.
Applaus für euch.
Ja, und so. Das nächste Mal wieder mit einer regulären Folge, ne?
Genau, das nächste Mal bin ich dann wieder in Kalifornien und Michi hier und...
Genau, Max ist jetzt wieder nächste Woche...
Nächste Woche geht's zurück. Wieder. Ende nächster Woche habe ich schon wieder Gäste bei Facebook.
Nicht eu. Ist super.
Sind ja alle zur Apple Developer Konferenz da. Insofern.
Stimmt, ja.
Bis zum nächsten Mal. Winke, winke.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.